ist auf dem Kulturausschuss der KMK gewesen. Die KMK möchte, dass wir regelmäßig dort darüber berichten. Das ist auch wichtig. Das zeigt auch, die Länder haben ein großes Interesse an dem, was dort geschieht. Sie wissen ja auch, dass Bund und Länder gemeinsam den Aufbau der DDB finanzieren und wie wir hoffen, auch es eine Bund-Länder-Sache werden wird, die DDB dann auch, wenn einmal das Technische bewunden ist, wenn es aufgebaut ist, wirklich zu einem Erfolg zu führen. Und da gehört vieles dazu. Da gehört die Frage von Urheberrecht, da gehört die Frage von Mitteln zur Digitalisierung und. Aber es ist ein großes, wir sagen immer ganz gerne, auch wenn das ein bisschen pathetisch klingt, aber ich denke, es ist wirklich so, es ist ein Kultur-, Wissenschafts-, Bildungs-, politisches Jahrhundertprojekt durchaus, wenn es die Dimensionen erreichen soll und wirklich jedermann Kultur und Wissen zugänglich macht. Und für uns als Stiftung Preußischer Kulturbesitz, als die doch einzige spartenübergreifende Kultureinrichtung in Deutschland, ist es natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Denn bisher war die SPK immer mehr so eine Holding, so ein Verwaltungsdach für Museen, Bibliotheken, Archive, was wir jetzt auf verschiedenen Ebenen versuchen, enger zusammenzubringen, zu verknüpfen. Aber die digitale, die virtuelle Welt ist natürlich noch einmal eine ungemein größere Chance, all diese Kultureinrichtungen bis hin zur Musik, die ja auch in den Staatlichen Institut für Musikforschung bei uns ist, zusammenzuführen. Also ein Thema, was aber, wie gesagt, nicht nur die SPK, sondern uns alle ganz besonders bewegt. Noch einmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich ganz besonders natürlich, dass wir Abgeordnete hier auch haben des Bundestages, die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien, Frau Grütters, die zwischen einer Rede und der nächsten hier ist. Also vielen Dank, dass Sie diesen Stress auf sich nehmen. Aber ich denke, zur Politik gehört dieser Stress auch dazu. Und jetzt hören wir Sie gerne. Bitte, Frau Grütters.
Ja. Ja, lieber Herr Präsident und lieber Herr Patzinger, ich freue mich natürlich auch, dass Kollegen hier sind, weil solche parlamentarischen Abende ja den Sinn und Zweck haben, dass man mal mit allen Akteuren über so ein Thema auch jenseits der strengen Logik von Ausschusssitzungen sprechen kann. Und die Digitalisierung ist ja ein Thema, was inzwischen so allumfassend ist, nicht nur in der Kultur und für die Rettung des kulturellen Erbes, sondern tatsächlich ist ein allgemeingesellschaftliches Phänomen, sodass wir ja mit der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft auch versuchen, das irgendwie zu begreifen und auch für uns in politische Forderungen umzusetzen, also allumfassend. Ich bleibe jetzt mal hier stehen, damit ich dem Podium, dem hochrangigen Podium nicht den Rücken kehre. Also ich bin hier um eine kurze Begrüßung gebeten worden und habe gedacht, ich mache die zwei Texte länger, weil ich finde, dass aus der Politik heraus ja auch so ein paar Handlungsfelder inzwischen identifiziert worden sind. Und da ich am Podium selber nachher nach acht nicht mehr hier sein kann, habe ich gedacht, ich steck das jetzt hier rein. Also wir haben in der deutschen digitalen Bibliothek ja bis zu 300 Millionen Objekte aus bis zu 30.000 Kultureinrichtungen identifiziert, die deutsche digitale Bibliothek nach Angaben des für die technische Entwicklung zuständigen Fraunhofer Instituts für intelligente Analyse und Informationssysteme einmal aufnehmen soll. Und im aktuellen Probebetrieb sind es bereits jetzt 6 Millionen aus rund 30 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen. Die erste wichtige Projekthürde ist damit also genommen. Und ich meine, dem Fraunhofer Institut gebührt dafür auch erstmal ein Dank. Die technische Infrastruktur würde an das Kompetenznetzwerk für die DDB übergeben, dessen Geschäftsstelle angesiedelt bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ja heute unser Gastgeber ist. Der Testbetrieb läuft und ich finde, dass der Bund zumindest seiner kulturpolitischen Verantwortung, aber auch seiner gesamtgesellschaftlichen durchaus gerecht geworden ist, weil er erstmal diese Grundfinanzierung sichergestellt hat. Was daraus dann noch folgt, wird man nach dem Probebetrieb ja auch im fortlaufenden Bedarf ermitteln. Wir stellen uns immer die Frage, warum brauchen wir die DDB? Der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Jan Assmann, ich denke, Herr Patzinger ist ja nicht der Einzige, der ihn kennen wird, sieht Erinnerung, Identität und kulturelle Kontinuierung, also Traditionsbildung aufs Engste, miteinander verknüpft. Und es ist die, wie er sagt, konnektive Struktur einer Kultur, die für Assmann Menschen sozial und zeitlich verbindet. Und zwar mit Hilfe einer, wie er es sagt, symbolischen Sinnwelt. Das heißt einem, Zitat, gemeinsamen Erfahrungs-, Erwartungs- und Handlungsraum. Und diese symbolische Sinnwelt schafft Vertrauen und Orientierung. Sie bildet das Gestern an das Heute, indem sie in einem fortschreitenden Gegenwartshorizont Bilder und Geschichten einer anderen Zeit einschließt und dadurch Hoffnung und Erinnerung stiftet. Sie sehen mir das nach, dass ich als Kulturfrau auch mit nicht nur mit technischen Details, sondern auch mit solch einer Einordnung hier aufwarten möchte. Also mit den technischen Herausforderungen der Digitalisierung von Kulturgütern aller Art aus Archiven, Bibliotheken, Museen, Wissenschaftseinrichtungen scheint das ja zunächst wenig zu tun zu haben. Aber Aßmanns konnektive Struktur und seine symbolische Sinnwelt sind, glaube ich, ohne die Bewahrung von Kulturgütern, und Bewahrung heißt dann natürlich auch Zugänglichmachung und Vergegenwärtigung im übertragenen Sinne, also auch der Weiterverarbeitung, meines Erachtens nicht denkbar. Und die Digitalisierung von Kulturgütern sichert diese konnektive Struktur unserer Gesellschaft halt im Digitalzeitalter und schreibt sie zugleich fort. Und ich glaube, dadurch erweitert sie sie auch. Auch auf europäischer Ebene, denn die DDB ist ja unser nationaler Beitrag zu Europeana, der europäischen digitalen Plattform, das wissen Sie alle, für Kultur und Wissenschaft. Wie verletzlich unser kulturelles Erbe ist, haben wir ja zuletzt beim Brand der Anna-Amalia-Bibliothek und beim Einsturz auch des Kölner Stadtarchivs gesehen. Und kontinuierlich auf den aktuellen Stand der Technik gebrachte Digitalisierte sichern zumindest ja den Fortbestand der Reproduktion von Kulturgütern. Zwar nicht sie selber, haptisch und im Original, wenn solche Unglücke passieren, aber doch zumindest sichern sie den Sinngehalt und ihren Inhalt. So besitzen wir sozusagen eine digitale Sicherungskopie unseres kulturellen Gedächtnisses. Und Verantwortung für das Gelingen tragen dann natürlich alle Beteiligten, Bund, Länder, Kommunen, aber auch die Wissenschafts- und Kultureinrichtungen und diese Kompetenznetzwerke. Im Bund haben wir auch in der Ausschusssitzung und auch andernorts immer wieder betont, müssen wir uns vor allen Dingen auch um die verwaisten Werke kümmern, also eine angemessene digitale Präsentation geschützter Werke des 20. und 21. Jahrhunderts. Darüber ist weder urheberrechtlich noch sonst wie inzwischen Klarheit geschaffen, obwohl wir das Problem ja alle erkannt haben. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir auch arbeiten und auch auf Vorschläge aus der Expertenrunde angewiesen sind. Wir haben beim Urheberrechtskorb, Dritter Korb und auch mit der DFG, die dafür ja bereits Mittel in Aussicht gestellt hatte, gesprochen, konnten diesen Detailaspekt aber nicht isoliert beim Urheberrecht vorfristig abstimmen lassen. Das war eine schwierige Frage, aber wir wissen, dass das auf jeden Fall bei uns auf der Agenda steht. Und unter den Aufgaben, die darüber hinaus unmittelbar auf die Geschäftsstelle des Kompetenznetzwerks zukommen, möchte ich 5 ganz kurz benennen, soweit wir glauben, dass sie sichtbar sind. Das ist zum einen die Gewinnung weiterer Kooperationspartner für die DDB, auch für die Unterstützung der Digitalisierung, weil sie ja gerade kleinere Einrichtungen vor wirklich teilweise unlösbare Aufgaben stellt. Aber nur, wenn auch kleine und mittlere Einrichtungen mit ihren Beständen Teil der DDB werden, können wir ja wirklich davon sprechen, dass das gesamte, in Anführungsstrichen, gesamte kulturelle Erbe irgendwie gesichert wird. Das ist eine Riesenaufgabe, aber es betrifft eben, wie gesagt, gerade die kleineren, die ihrerseits allein damit überfordert werden. Das zweite ist die Werbung für die DDB. Die muss ja deutschlandweit und darüber hinaus bekannt gemacht werden. Denn wenn sie nicht von einer breiten Öffentlichkeit, das heißt über die wissenschaftliche Fachöffentlichkeit hinaus, genutzt wird, hat sie ja langfristig zumindest ihr Ziel verfehlt. Also das ist unsere aller Aufgabe, nicht ihre, unsere. Aber das ist ja auch die Perspektive, der wir uns verpflichtet fühlen. Und das dritte ist die Entwicklung eines kuratorisch-technologischen Ansatzes, mit dessen Hilfe aus der schier unendlichen Ansammlung von Gegenständen nicht eine Auswahl getroffen, aber zumindest strukturiert Sinn geschöpft, Interesse geweckt und auch Begeisterung bei den Nutzern erzeugt werden muss. Und da kommt es ja darauf an, dass wir nicht unsystematisch, sondern systematisch vorgehen. Neben der bestehenden Technologie sollte das auch unter Einbeziehung neuer Technologien gehen. Ich meine damit zum Beispiel das vom Bund geförderte Forschungsprogramm TESOIS. Und das vierte ist die Kooperation mit Wissenschaftseinrichtungen, besonders mit Schulen und Hochschulen. Die DDB bietet ja wirklich geradezu einzigartige Möglichkeiten, auch Schülern und Studierenden unser kulturelles Erbe näher zu bringen. Dazu gehört, und da ist natürlich auch wieder die Politik im Spiel, die adäquate Medienbildung, sowohl für Lehrende als auch für die Nutzer, also die Schüler, die sich ja unglaublich wie Fische im Wasser da bewegen. Aber ich weiß nicht, ob sie das in dem Maße können, wie wir Angebote schaffen. Das kann ich nicht beurteilen. Nur wenn ich meine Neffen sehe, wie die da im digitalen Zeitalter mehr zu Hause sind als ich, denke ich, man muss eben auch die Lehrenden, die ja noch wieder einer anderen Generation angehören, und auch die Nutzer hier mit auf den Weg nehmen, und zwar von Anfang an, gerade was dieses, wie ich finde, hervorragende Angebot der DDB betrifft. Und das fünfte und letzte ist der Ausbau von Kooperationen mit der Kultur- und Kreativwirtschaft im Zuge von vielleicht öffentlich-rechtlichen Public-Private Partnerships. Wir diskutieren ja immer wieder, inwieweit auch aus Kostengesichtspunkten solche Anbieter wie Google und so weiter für uns Partner sein können oder ob sie ihren legitimen kommerziellen Interessen folgen, vielleicht auch schwierig in der Abgrenzung sind. Ich glaube aber, dass man da Wege finden kann und muss. Wir nutzen ja Google-Angebote teilweise auch ganz bewusst hier zum Beispiel bei den kleinen Wegen durch die Museen übrigens. Die Alte Nationalgalerie hat da ja von Anfang an auch mitgemacht. Da müssen wir Wege suchen. Essentiell dabei ist, dass die Kontrolle bei der öffentlichen Hand bleibt. Also sämtliche Digitalisate weiterhin zugänglich bleiben und es auch dann eine angemessene Vergütung, wo sie anfällt, gezahlt wird. Eine schwierige Detailfragen, aber die müssen dabei im Blick bleiben. Unter diesen Gesichtspunkten, finde ich, können aber kommerzielle Dienste auf Basis unseres digitalisierten kulturellen Erbes durchaus entstehen, die der Kultur- und Kreativwirtschaft, die ja ohnehin boomt und schon Großteil an zweiter Stelle im Beschäftigungssektor in Deutschland nach der Automobilindustrie und vor den Finanzmärkten steht, natürlich auch nochmal wieder Aufschub, Zuwachs bringen kann. Also es gibt mehrfach positive Aspekte dabei. Letztlich kann das wichtigste Ziel der DDB aber weder von der Politik noch vom Kompetenznetzwerk erreicht werden, sondern lediglich können wir seine Erfüllung unterstützen und ermutigen. Die DDB soll zentraler digitaler Einstiegspunkt zu deutschen Kulturgütern aller Art werden. Und ganz gleich, ob Wissenschaftler, Lehrer, Künstler, Kuratoren oder einfach nur Interessierte, wer auch immer aus der Fülle unseres kulturellen Erbes schöpfen möchte, soll in der DDB seine erste Anlauf- und Informationsstelle haben. Dies ist deshalb so bedeutsam, weil unser Gegenwartshorizont heute eben auch digital ist. Wenngleich nicht ausschließlich, wie einige im Moment ja im Aufschwung befindliche hochfliegende Partei meint. Die Digitalisierung hat neue Formen der Kreativität hervorgebracht, die sich oft in kollaborativer Produktion und manchmal nicht immer im Einklang mit geltenden Urheber- und Leistungsschutzrechten vorhandener Materialien bedient. Doch auch die analoge Kreativwirtschaft oder Kreativität erwächst ja nicht aus dem Nichts. Ich zitiere mal Heinrich Heine, der hat gesagt, aber nichts ist törichter als dieser Vorwurf des Plagiats. Es gibt in der Kunst kein sechstes Gebot. Der Dichter darf überall zugreifen, wo er Material zu seinen Werken findet. Und selbst ganze Säulen mit angemeißelten Kapitälern darf er sich zueignen, wenn nur der Tempel herrlich ist, den er damit stützt. So Heinrich Heine. Wohlgemerkt, das gilt für den Dichter, nicht für Politiker. Die DDB sollte also ein Ort werden, der das Gestern an das Heute bindet, so Jan Assmann, den ich eingangs zitiert habe, an dem die symbolische Sinnwelt unserer Kultur greifbar, aber auch neu zusammensetzbar im Sinne Heines wird. Ein Ort, der die Vergegenwärtigung unserer kulturellen Erbschaft genauso ermöglicht wie ihre Fortentwicklung. In diesem Sinne wünsche ich dem heutigen Abend und auch dem Gesprächsangebot, was Sie uns hier machen, viel Erfolg und ich bin gespannt auf die Diskussion auf dem Podium. Danke.
Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich Sie auch sehr herzlich begrüßen, dass Sie heute Abend hierhin gefunden haben. Mich ganz kurz vorstellen, bevor ich sozusagen meine Aufgabe als Moderator hier beginne. Ich bin Michael Gessert, ich bin freier Mitarbeiter beim Deutschlandfunk, bei die Radio Wissen und bei der Deutschen Welle. Und ich habe eben gerade aktuell ein Feature, also einen etwas längeren Hörfunkbeitrag gemacht zum Thema Digitalisierung, Langzeitarchivierung von Kulturgut. Und dann kam ich eben auch mit der DDB in Berührung, zwangsläufig, und habe das hier gerne heute übernommen. Und wir hatten uns gedacht, dass wir vielleicht zur Erweiterung so der Reichweite auch des heutigen Abends, dass wir das Ganze aufzeichnen und dann eben auf der Seite des Deutschlandfunks mit dem Beitrag zusammen dann eben so eine Art Podcast anbieten können zum Download. Deswegen muss ich aber auch darauf hinweisen, dass wir das machen wollen und darauf hinweisen, eben wenn jemand nicht einverstanden ist oder wenn jemand dann hinterher seinen hoffentlich trotzdem stattfindenden Wortbeitrag da rausgenommen haben möchte, das ist ohne weiteres möglich. Wir können auch notfalls die Aufzeichnung irgendwie anhalten oder so, aber das ist auch, der Hinweis muss aus rechtlichen Gründen sein. Da sind wir quasi schon in medias res und insofern wünsche ich Ihnen allen einen interessanten Abend und hoffe, dass wir da einiges Neues noch hier besprechen können. Dann fange ich einfach mal an und stelle einfach erstmal die Namen nochmal in der Runde vor. Das lese ich hier sicherheitshalber ab, damit ich da auch die Funktionsbezeichnung nicht falsch mache. Zuerst Herr Professor Hermann Partzinger, ist eben Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Sprecher des Vorstands des Kompetenznetzwerkes DDB, also sozusagen der Hausherr hier in doppelter Funktion, kann man jetzt so sagen. Dann haben wir Frau Elke Hayes-Ecker, Abteilungsleiterin Kultur im Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Und sie ist Vorsitzende des Kuratoriums des Kompetenznetzwerkes. Das heißt, also wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Aufsichtsratsvorsitzende, wie ich das mal so vielleicht sagen darf. Dann haben wir Herr Günther Wienans, Ministerialdirigent, Leiter der Gruppe K3 Medien, Film und International. Das hört sich so ein bisschen wie eine Geheimorganisation an. Beim BKM, also beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Also sozusagen auch ein wichtiger Vertreter hier in wichtiger Funktion. Und dann Sabine Brünger-Weiland. Sie ist Geschäftsführerin des FITZ Karlsruhe und hinter FITZ, da verbirgt sich das Fachinformationszentrum Karlsruhe. Das heißt aber jetzt offiziell Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur. Etwas sperrig, aber ich glaube, man darf noch FITZ sagen sozusagen, oder? Ich denke. Sie ist sozusagen Vertreterin des Betreibers der DDB. Und dann die Runde am Ende hier beschließt Hans-Peter Frenz. Er ist Geschäftsführer des Bildarchivs Stiftung Preußischer Kulturbesitz und ob ich das auch sagen darf, hier weiß ich gar nicht, ich habe es aber hier stehen, designierter Geschäftsführer für das Servicezentrum DDB. Mit Designation ist ja immer noch die Frage, aber das, ich sage es einfach mal, ich gehe davon aus, dass das so stimmt. Ja, das war jetzt die Vorstellung einfach mal der Person und dann beginne ich einfach hier der Reihe nach eben bei Herrn Professor Partzinger, der ja auch der Gastgeber ist und ich weiß nicht, ob Sie seine Biografie mal angeschaut haben. Ich habe das natürlich dann gemacht. Ich hatte auch vorher schon so einiges gehört, weil ich in der Wissenschaftsabteilung da beim Deutschlandfunk ja arbeite. Und Herr Professor Partzinger ist ja nun ausgerechnet eine Person, die wirklich mit Kulturgut ganz handgreiflich zu tun hat, nämlich in der Weise, dass er Kulturgut aus dem Boden ausbuddelt. Kann man so sagen. Sehr bekannte, sehr berühmte Ausgrabungserfolge und insofern ein Mann der Praxis. Daher vielleicht mal die erste Frage. Sie haben eben mit praktischen Kulturgutsentdeckungen und Ausgrabungen zu tun und bis sie dann sozusagen erfasst sind, wissenschaftlich erfasst, eben restauratorisch bearbeitet und dann irgendwann im Museum stehen, das ist ohnehin schon ein ganz weiter Weg. Und jetzt beschäftigen wir uns aber mit Digitalisierung hier. Ist dann Digitalisierung von Kulturgut, ist das irgendwie ein Ersatz für das handgreifliche Kulturgut, was Sie dann ausgraben?
Sie dürfen natürlich sagen, buddeln, aber wir Archäologen mögen diesen Begriff nicht so, weil der erinnert eher an Hunde, die irgendwie einen Knochen verstecken oder wieder hervorholen. Während in der Ausgrabung natürlich heute ein hochkomplexes, auch technisch sehr, sehr anspruchsvolles Forschungsprojekt ist. Aber nein, um auf die Frage zurückzukommen, ich möchte sie in zweierlei Hinsicht beantworten, vielleicht sogar in dreierlei Hinsicht. Das erste betrifft das Original als solches. Ich glaube, das ist außer jedem Zweifel, dass die Besonderheit, die Aura, wie auch immer man will, des Originals nie durch ein Digitalisat ersetzt werden kann. Und wir sehen das auch zum Beispiel in Bibliotheken, die natürlich, was den Bestand an Digitalisaten betrifft, natürlich am weitesten vorne dran sind. Von allen Sparten ist es ja nicht so, dass die Menschen heute nicht mehr in Bibliotheken gehen. Es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Die Lesesäle können das hier in Berlin, aber auch in anderen Städten. Die Kollegen beobachten das ja, je mehr digitale Inhalte online verfügbar sind, desto mehr Menschen gehen trotzdem in die Bibliotheken. Das heißt, Bibliotheken werden immer wichtig sein als soziale Orte, wo sich Menschen begegnen. offenbar, und das ist ja beruhigend auch, dass wenn man noch so viel zu Hause abrufen kann an Informationen, dass man irgendwie die Umgebung mit Menschen, das Gespräch oder einfach auch nur neben anderen Menschen zu sitzen und dort zu arbeiten, einfach braucht. Die Chancen sind natürlich ungemein, denn wenn Sie zu Hause vom heimischen Computer, irgendwo vielleicht auf dem Dorf, wenn Sie nicht in der Stadt leben, Sie können natürlich die Informationen abrufen, kostenfrei abrufen. Sie können sie auf einen Bibliotheksbesuch vorbereiten. Sie können ihn zielgerichtet organisieren. Und für jemanden wie mich, der ja immer noch auch wissenschaftlich tätig ist, aber die Zeit nicht mehr hat, ich kann nicht tagsüber in die Staatsbibliothek gehen und mir da die Bücher raussuchen. Wenn ich dann abends oder am Wochenende mal Zeit habe, bin ich froh, wenn ich wirklich online Zugang habe. Ich empfinde das als persönliche Befreiung, wirklich. Das ist das eine. Das andere ist Forschungsprojekte, die mit Dingen zu tun haben, wie zum Beispiel jetzt archäologische Ausgrabungen, weil Sie es genannt haben, stellen auch den digitalen Umgang mit Kulturgut vor ganz besondere Fragen. Denn die Frage stellt sich sofort, wie wird die Dokumentation verwahrt? Wie wird sie auch weltweit zugänglich gemacht? Von der Dokumentation, der Ausgrabung bis hin wirklich zum Einzelobjekt. Stellt Fragen der Langzeitsicherung. Wie kann man langzeitlich, sozusagen auf Langzeit, die Dinge, die Daten, Inhalte eben auch bewahren, dass sie der Forschung dauerhaft zur Verfügung stehen? Also es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und da können Sie Archäologie durch jede andere Wissenschaft letztlich ersetzen. Die Entstehung, die Produktion von Wissen, dieser Prozess und das Wissen, was am Ende steht, das Ergebnis, müssen einfach verfügbar sein und auch verfügbar bleiben. Und der dritte Aspekt sind letztlich die Originale selbst. Ich meine, heute, wenn Menschen, weil Frau Gutters gesagt hat, dass Kultur ist ein wichtiger auch Wirtschaftsfaktor in einer Stadt wie Berlin allemal. Die Menschen, die nach Berlin kommen, wollen sich ihre Museumsbesuche vorbereiten. Und da ist natürlich Online-Möglichkeiten, kurze Rundgänge, wir sind da noch längst nicht so weit, wie wir sein wollen, sind natürlich eine wunderbare Gelegenheit, sich die Museen, die Museumsteile rauszusuchen, die man gerne besuchen möchte, aber nichtsdestoweniger, also vor einem Picasso zu stehen oder einen Picasso oder einen Caravaggio oder was auch immer, ja, einfach auf dem Bildschirm zu sehen, ist ein Unterschied, und ich glaube, da brauchen wir uns nie Sorgen machen.
Also ganz klares Statement, das Digitale wird das Analoge nicht ersetzen, und außer in den Ausnahmefällen, die wir nicht hoffen, die Sie gerade angesprochen haben, Kölner Stadtarchiv, da war ich auch gerade in der Nähe, als das in die Grube gefallen ist, da kann ich sogar sagen, da sind mir echt die Tränen gekommen, weil das unfassbar war, und eben an der Amalia-Bibliothek, klar, das sind dann die Ausnahmen, dann hat man die digitale Kopie noch als Notanker, aber ganz klares Statement, das ist also nicht der Ersatz, sondern es ist eine Ergänzung, und es ist eine Möglichkeit, eben sich noch viel intensiver mit den Originalen dann auch beschäftigen zu können.
Vielleicht nur ein Aspekt noch, die Digitalisierung ersetzt nicht Maßnahmen zum Erhalt von Kulturgut. Verfall von schriftlichem Kulturgut zum Beispiel, Massenentsäuerung und. Wir sollen nicht glauben, wir digitalisieren das und dann können wir das ad acta legen. Nein, die Originale müssen auch erhalten bleiben.
Hm. Ja, das war eine ganz klare Aussage hier. Dann gehe ich einmal schon mal in der Runde weiter. Wir werden es gleich noch ein bisschen vertiefen können. LKH Jess-Ecker, ich lese mal hier was vor zu dem Kuratorium, weil das eben auch ganz interessant ist von der Besetzung her. Ich zitiere hier, dem Kuratorium der Deutschen Digitalen Bibliothek gehören jeweils 4 von den Kultusministerkonferenz der Länder und der Bundesregierung benannte Mitglieder an. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände entsendet einen Vertreter des Deutschen Städtetages. Ja, und das reflektiert ja sozusagen, diese Besetzung reflektiert ja eben eigentlich die Besonderheit unserer deutschen Kulturlandschaft, die eben föderal beziehungsweise eben auch mit kommunalen Beteiligungen aufgespalten ist. Das ist, muss ich ganz vorsichtig sein, dass ich nicht schon wertend wäre. Aber auf jeden Fall auch hier bei der DDB sitzen eben Bund, Länder und Kommunen in einem Boot. Und wenn ich diesen Begriff mal aufnehme, dann frage ich Sie direkt, ob da eigentlich alle Beteiligten in die gleiche Richtung rudern, ob da Einigkeit bei Kurs und Tempo besteht.
Also ja. Wir rudern alle in die gleiche Richtung, Bund, Länder und Kommunen und Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, obwohl das ein sehr hochkomplexer Vorgang ist. 90% ja der Kultureinrichtungen liegen in den Ländern und Kommunen, und vorhin wurde ja schon mal die Zahl genannt von Frau Grüters, etwa 30.000 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen. Wir rudern, weil wir, ich glaube, das muss ich auch ausdrücklich sagen, unsere Fachleute, unsere großen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen mit die geniale Idee hatten, ein Kompetenznetzwerk zu gründen. Das ist unsere Organisationsform, die ist ungewöhnlich. Wir haben 13 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, die sozusagen federführend in Deutschland sind im Bereich Digitalisierung, in unterschiedlichen Kulturgutmaterialien, Landesarchiv Baden-Württemberg, Bayerische Staatsbibliothek, die Deutsche Nationalbibliothek, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und andere, die man ja in dem Abkommen lesen kann. Und die stellen sozusagen ihr Fachwissen, ihr Kompetenz zur Verfügung. Wir sind eine Art, bilden eine Mitgliederversammlung und geben ihr Wissen, ihr Know-how sozusagen weiter an die anderen Kulturguteinrichtungen. Also zum Beispiel Digikult für die Museen hat Standards entwickelt für die Museen, wie können Bildmaterialien erfasst werden, wie wird inventarisiert, wie wird die wissenschaftliche Erschließungsinformation zur Verfügung gestellt, weil jeder hat ja andere Vorstellungen, wie er vorangeht. Ich sage mal so, es ist ganz was anderes, als einfach jetzt nur Bücher zu digitalisieren, was Google Books macht, sondern wir haben ja den Anspruch, sozusagen alle Kulturgutmaterialien miteinander zu verknüpfen. Ich will was über Gerhard Richter, es gibt gerade hier eine wunderbare Ausstellung hier in Berlin sehen. Ich klicke Gerhard Richter an und ich bekomme die Bilder, egal ob sie jetzt in München sind, ob sie in Düsseldorf oder in Berlin zu sehen sind. Und ich bekomme die biografischen Angaben dazu oder Sekundärliteratur oder andere Informationen. Das ist ja der Anspruch der Deutschen Digitalen Bibliothek. Insoweit hatten wir gar keine andere Möglichkeit, als sozusagen diese Kompetenz zu bündeln aus Bund, Länder und Kommunen. Und dieser Aufsichtsrat spiegelt das wider. Klar, die Länder haben natürlich eine gigantische Aufgabe, weil sie 90% der Einrichtungen tragen, zusammen mit den Kommunen. Das spiegelt sich ja auch in den Kulturausgaben. Rund 9,6 Milliarden 2010, davon etwa fast 90% Bund und Länder und 1,1 Milliarden der Bund. Hinzu kommen noch die ganzen Wissenschaftseinrichtungen, die ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf habe. Also es ist schon gigantisch, aber durch dieses Kompetenznetzwerk, die erstmal die Infrastruktur mit aufbauen, ihr Know-how weitergeben und nach kommen dann die Daten aus den Ländern, aus den Kommunen hinzu, erlaubt es uns, dieses gigantische Projekt sozusagen in Angriff zu nehmen. Also aber ich denke, es ist hochkomplex. Auch die Entscheidungsprozesse will ich einräumen. Wir haben gemeinsam hier mit Fachleuten, Bund und Ländern in einer Arbeitsgruppe über 3 Jahre dran gearbeitet. Wir haben die Finanzminister überzeugen müssen, ihr spinnt wohl, ich sage es, übertreibe es jetzt mal. Keiner konnte sich das überhaupt vorstellen, kann man das auch technisch heben? Es gibt noch kein Portal in der Welt, ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass diese Verknüpfung, die wir beabsichtigen, leisten kann. Und vielleicht möchte ich auch noch gerade was klarstellen. Wir finanzieren gemeinsam die technische Infrastruktur, das Portal, die Digitalisierung, müssen die Einrichtungen entweder selber tragen, also die Länder, die Kommunen und der Bund für seine Einrichtungen. Und es gibt darüber hinaus noch verschiedene Programme, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die ja schon seit über 10 Jahren zum Beispiel historisch wertvolle Bestände im Rahmen von Verbundprojekten fördert.
Also ich schätze, dass wir über das Thema Geld und dass wir da auf jeden Fall nochmal im Laufe der Diskussion darauf zurückkommen müssen. Und eventuell auch auf das Thema Föderalismus. Aber auf jeden Fall soweit erstmal die Auskunft. Es ist ein breit zusammengesetztes Gremium, das eben auch dann natürlich die Zuständigkeiten, auch die finanziellen Zuständigkeiten spiegelt. Also wünsche ich auf jeden Fall auch weiterhin einen guten Kurs von mir aus. Ich gehe dann sozusagen weiter von dieser Struktur, die wir da gerade schon erwähnt haben, jetzt dann in Richtung Regierung. Herr Günther Wielands eben, das ist der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die sitzen auch noch übrigens 2 Vertreter ja auch im Aufsichtsrat oder hier im Kuratorium drin. Es ist ja immer so, dass quasi die Regierung, habe ich mal so gedacht, das angenehme Privileg, aber auch die unangenehme Pflicht hat, eben im Bundestag mit ihrer Mehrheit dann die Akzente zu setzen und auch das Geld zu verteilen. Und da hat Herr Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat vor einiger Zeit sich eben zum Thema Digitalisierung geäußert. Und da war die Schlagzeile, der Staat kann Kulturgut nicht alleine digitalisieren. Wie sieht es aus, wenn der Staat das nicht alleine digitalisieren kann? Wer muss mithelfen? Wer sollte mithelfen aus Sicht Ihres Hauses?
Also Frau Grütters hatte ja schon mal die Zahlen genannt. Und wenn Sie die Zahlen alleine hören, dann sind ja in den 30.000 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen nicht nur staatliche Einrichtungen sind, auch sehr viele natürlich private Einrichtungen. Wir gehen natürlich davon aus, dass auch die privaten getragenen Museen, wir haben ja auch ganz groß getragene Museen, dass die ihren Teil auch beitragen. Also es müssen, glaube ich, alle mitwirken, weil der Staat wäre sonst auch überfordert. Ich sage es vor einem anderen Hintergrund. Wir stellen jetzt bei der Digitalisierung fest, beispielsweise bei der Digitalisierung des Films, dass gleichzeitig der Anspruch kommt, nicht nur zu digitalisieren, sondern gleichzeitig auch zu restaurieren. Das ist nachvollziehbar, weil man natürlich sagt, jetzt haben wir die große Chance, wir wollen nicht diesen Film, der jetzt gerissen ist, wo die Tonspur beschädigt ist, den wollen wir so nicht digitalisieren, sondern den müssen wir erstmal restaurieren. Und das kostet ganz viel Geld, das kostet viel mehr als für die Digitalisierung. Wir haben das gesehen an einem Film Metropolis, der zuletzt ja, in Berlinale hier restauriert worden ist, mit immensen Kosten. Das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Also es hängt eng zusammen, Herr Bartzinger hat das auch schon mal gesagt, was mit dem Original eigentlich passiert, dass wir dann digitalisieren wollen. Da werden wir auch schwierige Entscheidungen manchmal treffen müssen oder die Einrichtungen. Digitalisiert man es auch in einem Zustand, der jetzt nicht der optimale ist, aber dass wir es auf jeden Fall schon mal zugänglich haben. Weil das ist, glaube ich, was wir mehr unterscheiden müssen zwischen der Sicherung und der Zugänglichmachung. Die Deutsche Digitale Bibliothek hat natürlich auch im Vordergrund, diese ganzen Objekte zugänglich zu machen. Dass eben man, wie eben schon gesagt wurde, dass man von zu Hause aus reinschauen kann, dass man das Objekt sich zu Hause ansehen kann. Und jetzt glaube ich, dass wir eine gewaltige Aufgabe haben, alle. Der Bund braucht sicherlich sehr viel Geld für seine Einrichtungen, die er digitalisiert, oder gemeinsam getragene Einrichtungen, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die tragen wir ja gemeinsam. Das wird alles sehr viel Geld kosten. Teilweise versuchen auch die Länder, habe ich gesehen, zum Beispiel elegant Mittel aus Brüssel für Digitalisierung zu bekommen, weil Brüssel hat jetzt auch die EU, die Digitalisierung sich auf das Schild gehoben. Also da gibt es beispielsweise gibt es in Sachsen, die haben EFRE-Mittel besorgt, in der Bodensee-Region haben auch EFRE-Mittel sich besorgt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, also dass man da rüber versucht. Aber wir werden natürlich auch viele Privatleute brauchen, die mithelfen. Und ich könnte mir auch vorstellen, wir hören ja jetzt immer von Crowdfunding und so ähnliche Geschichten, ob man nicht auch die Deutsche Digitale Bibliothek irgendwann dazu öffnet, dass auch der Privatmann seine Sachen einstellen kann. Die Europäer, das europäische Gegenstück, macht ja so etwas im Moment schon, zum Beispiel als Projekt 100 Jahre Erster Weltkrieg. Das große Europäer-Projekt ist, dass Privatleute ihre Bestände einstellen können in der Europäer. Das hat natürlich große Schwierigkeiten von der Sichtung her. Man kann nicht alles unkommentiert irgendwo einstellen. Aber ich glaube, dass wir dann auch Schätze noch heben können, vor allem sagen wir, für Bildarchiv, Schätze, die jetzt privat irgendwo überall noch liegen. Und ich sehe schon, dass da Erhebliches auf uns zukommt. Wir sollten aber auch nicht unterschätzen, dass es auch schon ganz viele Digitalisate gibt, von denen wir jetzt zum Beispiel gar nichts wissen. Manchmal findet man sie auch nur per Zufall, dass es Digitalisate gibt, dass also schon Einrichtungen für sich digitalisiert haben. Also ich sage mal, mir ist es selbst so gegangen, ich suchte irgendein etwas und da habe ich dann gefunden, dass zum Beispiel das Deutsche Institut für Pädagogische Forschung in Frankfurt alle Zeitschriften im Erziehungsbereich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs digitalisiert hat. Da finden Sie alle erziehungswissenschaftlichen Zeitschriften bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und sind jetzt dabei, es weiter zu digitalisieren. Solche Dinge müssen wir miteinander verknüpfen und dann wirklich alles zusammenzubringen, weil das ist, glaube ich, im Moment unser Problem, dass zwar überall Digitalisate da sind, aber wir nicht wissen, wo sind sie denn jetzt im Einzelnen. Und das müssen wir hier bündeln. Das ist, glaube ich, die Aufgabe der DDB, zu bündeln und einen Zugang zu schaffen, der sich dann wieder auseinanderdividiert. Aber ich glaube, dass auch wir das Engagement vieler Privater brauchen in diesem Bereich.
Das ist jetzt ein interessanter Hinweis gewesen, also sozusagen Crowdfunding, das an den Gedanken, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ist bestimmt auch interessant, auch vielleicht mit den neuen politischen Strömungen, die sich gerade schon angesprochen sind, das wäre ja auch nochmal eine Idee sozusagen. Aber ich denke, auf jeden Fall werden wir gleich in der nächsten Runde vielleicht auch nochmal dann doch auf einen größeren privaten Player dann auch nochmal zu sprechen kommen, der ja in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielt. Ich gehe jetzt nochmal eben einmal weiter schon mal, Sabine Brünger-Weiland eben vom FIZ Karlsruhe, Geschäftsführerin, und das FIZ Karlsruhe ist der Betreiber, oder man muss sagen, ist jetzt der Betreiber im Testbetrieb, im Erprobungsbetrieb der DDB, möglicherweise dann auch der Betreiber im regulären Betrieb hinterher. Und deswegen einfach mal an Sie die Frage, was man sich unter einem Betreiber eigentlich vorstellen kann. Also ich habe eben, als ich das vom FITS, als ich auf das FITS hingewiesen worden bin, da wurde mir gesagt, diese Institution hat Erfahrung mit großen Datenbanken. Das passt ja hier zu dem Thema, denn es wird bestimmt eine sehr große Datenbank. Wie machen Sie das? Wie handeln Sie das? Vielleicht auch einfach, wie weit sind wir eigentlich? Wie sieht es mit Hardware aus? Wie sieht es mit der Software aus? Wie sieht es mit den Daten aus, die in dieses gewaltige Projekt reinkommen?
Gut, viele Fragen jetzt auf einen Wusch. Ja. Ich fange vielleicht mal an mit der Definition von Betreiber. Betreiber oder Betrieb bedeutet in unserem Verständnis die Zurverfügungstellung oder die Bereitstellung der Infrastruktur. Infrastruktur beinhaltet mehr als jetzt nur Hardcore-IT oder halt irgendwelche Server, die in irgendeinem klimatisierten Raum stehen, auf denen dann irgendeine mehr oder weniger tolle Software läuft. Sondern Infrastrukturen, das bildet sich ja auch ab in unserem Namen Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur. Infrastruktur beinhaltet Content, Technologie und Service. Und auch die deutsche digitale Bibliothek, der Kern, der ist der Content, sind die Inhalte, die drin sind und die noch in Zukunft eingespeist werden. Der zweite wichtige Teil ist dann halt diese Inhalte in einer eleganten und nutzerfreundlichen Oberfläche auf der einen Seite nutzbar zu machen, abrufbar zu machen, aber auf der anderen Seite eben auch die Inhalte, und das läuft hinter den Kulissen, so weit zu erschließen, dass zum Beispiel semantische, also mit Bedeutung verbundene oder bedeutungsverknüpfende Suchen möglich sind oder dass tiefgehende Erschließung und Strukturierung im Hintergrund läuft. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die mit der Technologie im Hintergrund zu tun haben. Und dann hängen dahinter natürlich dann leistungsfähige Maschinen und Vernetzung zu den einzelnen Lieferanten von Content, also zu den maximal da mal 30.000 Wissenschaftseinrichtungen oder Einrichtungen überhaupt, die es erlauben müssen, dann in, Stichwort ist dann performanter Zeit, also in vertretbarer Antwortzeit, auf die Inhalte in ihrer Verflechtung oder in komplexen Zusammenhängen zugreifen zu können. Und der dritte Punkt ist dann Service. Also wir sind gerade dabei, auch schon jetzt ein Helpdesk aufzubauen, also so für die Nutzer später natürlich, aber eben jetzt auch für die zuliefernden Einrichtungen, um sie zu beraten, in welcher Form sie ihre Inhalte, ihre Digitalisate einstellen, weil Sie hatten es auch gesagt, nicht alle Einrichtungen sind so mächtig, dass sie halt selber digitalisieren oder haben auch nicht die Finanzmittel, und sie sind auch vielleicht nicht darauf ausgerichtet, also dann selber eine entsprechende IT-Infrastruktur für Digitalisate, die das Ganze einfach nur rüberschiebt, zu betreiben. Und das machen wir dann auch zusätzlich noch als Dienstleistung. Also Infrastruktur, Betreiber bedeutet die Verbindung oder die Integration von Content, von Technologie und Service. Das macht FITS Karlsruhe. Und das macht es auch das war ja der erste Teil genau. Ihrer Frage, bei den anderen Dienstleistungen. Also es gibt uns, wir feiern jetzt in diesem Jahr unser 35-jähriges Bestehen, sind entstanden, das war auch eine Initiative der Bundesregierung Ende der 70er, das war das sogenannte Fachinformationsprogramm der Bundesregierung, damals noch unter Herrn Matthöfer. Und geplant waren seinerzeit mal 16 Fachinformationszentren, fachspezifisch, ausgerichtet an einzelnen Disziplinen, die halt elektronische Fachinformationen zur Verfügung stellen sollten. Die Zeiten haben sich dramatisch geändert. Deswegen höre ich auch den Begriff der Fachinformation gar nicht mehr so gerne, weil wir reden über disziplinunabhängige Informationen. Und klar gibt es immer disziplinspezifisch, aber im Zug jetzt der neuen technologischen Entwicklung hat sich der Begriff der Fachinformation überlebt. Und das ist eigentlich jetzt Forschungsinformation, die wir neben der DDB dann eben tatsächlich auch als Datenbanken produzieren und zum Teil auch kommerziell vertreiben.
Das haben Sie gerade gesagt, das ist alles wesentlich mehr als ein paar Server, die irgendwie rumstehen, aber ein paar Server haben Sie trotzdem rumstehen. Und wie sieht es denn aus
da? Wir haben zwei Rechenzentren speziell für die DDB aufgebaut. Redundanz ist das Stichwort, also wenn das eine ausfällt, dann funktioniert das andere. Es hat auch einfach den schlichten Hintergrund, dass man zum Beispiel Ladeprozesse, Sicherungsprozesse, Wartungsprozesse beim laufenden Betrieb dann später der DDB fahren kann und nicht einfach am Sonntag sagt, hier Wartungsfenster, Sie haben jetzt gerade, wie bei der Bundesbahn gestern, ich wollte mir eine Fahrkarte besorgen, ging nicht, Sie haben jetzt gerade mal keinen Zugriff, sondern wir haben das redundant ausgelegt,
in einer großen Dimension. 10 Terabyte ist jetzt mal einfach so eine Hausnummer für das, was wir im Moment einschätzen in einer Richtung für den Content, der absehbar ist. Sie hatten selber auch schon gesagt, Frau Grütters, also es sind 6 Millionen Objekte. Das heißt jetzt nicht, dass es Skulpturen sind oder Bücher, die geladen sind, aber Objekte sind zum Beispiel auch Metadaten, die Findbücher beschreiben oder die einzelne Museumsgegenstände beschreiben. Und diese Objekte werden zugeliefert von 30 Einrichtungen. Und das ist jetzt im Moment gerade, nennt sich dann im Fachjargon der sogenannte Ingest-Prozess, also der Ladeprozess läuft, was diese 6 Millionen Objekte anbetrifft. Und da, der ist auch wiederum natürlich nicht einfach so, dass irgendwas über am digitalen Bits und Bytes über die Leitung geschoben wird, sondern es muss bei den Einrichtungen, die ihren Input liefern, ihre Objekte liefern, müssen sogenannte Metadaten generiert werden, also dass die Objekte beschreiben. Das ist der eine Teil der Metadatengenerierung und der andere läuft dann bei uns im FIZ Karlsruhe, wo dann die technische Übersetzung dieser fachlichen Metadaten vorgenommen wird. Und Sie wissen das selber, also in Museen werden Bestände anders erschlossen als zum Beispiel in Archiven. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, was kommt. Und dann muss also so eine sogenannte Metadaten-Struktur geschaffen werden. Und die Struktur der Inhalte oder des Contents ist das ganz Entscheidende. Weil wenn das jetzt nicht ordentlich gemacht wird, dann passieren Fehler, Sie kriegen falsche Antworten auf richtige Fragen und dann blamieren wir uns, sage ich jetzt mal einfach. Und deswegen ist der Aufwand, der da zurzeit reinfließt, der auch künftig reinfließen muss, also in die Beschreibung und Strukturierung der Inhalte, der ist der ganz Entscheidende, weil das ermöglicht dann eben auch die objektübergreifende Suche. Also wir haben ja den Anspruch, nicht nur streng nach Texten hier und nach Bildern da und nach Videos dort zu suchen, sondern wir wollen es ja verbinden. Und wenn Sie halt Matthäus-Passion eingeben als Stichwort, kriegen Sie biografische Angaben zu Johann Sebastian Bach, kriegen aber gleichzeitig dann den Hinweis, in welchem Archiv das Original der Partitur liegt. Und Sie kriegen gegebenenfalls auch noch die Einspielung dann des Tons in der Aufnahme von, was weiß ich, Karajan oder wie auch immer. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, so weit sind wir jetzt noch nicht. Aber das ist ja das Ziel. Und deswegen ist die Strukturierung dieser sehr, sehr unterschiedlichen Daten und Objekte also eine große Herausforderung für alle Beteiligten.
Vielleicht, wenn das eine große Herausforderung ist, interessiert natürlich die Leute trotzdem eine kleine Hausnummer. Also die Softwareentwicklung ist ja auch vom IAIS Fraunhofer da in St. Augustin gemacht worden. Und Sie setzen das jetzt in die Realität um. Und wann dürfen wir mit einem sichtbaren und zugänglichen Ergebnis rechnen?
Kleine Hausnummer. Im Laufe diesen Jahres. Und das wird dann eine sogenannte Beta-Version sein, Pilotbetrieb, aber öffentlich zugänglich und zum Testen. Und das ist jetzt das, was im Moment hinter den Kulissen läuft, also Lasttests. Denn Software ist schön zu demonstrieren, wenn man sie halt am PC hat und ein Bildschirm läuft. Aber wir wollen ja nicht dasselbe erleben wie die Europäer. Also sie ist freigeschaltet und geht dann nach einer Stunde in die Knie. Sondern wir simulieren jetzt halt Lasttests, also halt Zugriffe von mehreren tausend Nutzern innerhalb von einer Sekunde. Und dass sie dann eben auch speziell also in einem vertretbaren Zeitraum ihre Antworten kriegen. Und das sind einfach Dinge, die ausprobiert und getestet werden müssen. Und das ist das, was zurzeit läuft. Aber die Infrastruktur selber ist aufgebaut, die Maschinen sind da, die Technik ist da, die Daten werden eingespielt und werden strukturiert zurzeit.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Und das ist ja immer so, dass wir von der Presse, wir tragen ja immer dazu bei, dass dann solche Systeme zusammenbrechen, weil wir natürlich auch am ersten Tag direkt draufklicken müssen, wie wahnsinnig, um dann zu gucken, wie es funktioniert. Und sind wir dann mit Schuld an dem...
Wir haben schon ein Foto von Ihnen im Rechenzentrum aufgehängt.
Am selbst erzeugten DDoS sozusagen. Ich gehe jetzt mal weiter. Hans-Peter Frenz, Geschäftsführer eben des Bildarchivs der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, also Fachmann für Bilder. Für Fotos, nicht nur für Fotos, auch für bewegte Bilder. Und eigentlich haben wir ja bei diesen Medien einen ganz besonderen Aspekt, dass quasi dieser Begriff Original, den wir auch vorhin hier Professor Patzinger angesprochen hat, der ist ja da sehr schwierig, sehr heikel, weil quasi diesen Medien schon die Reproduktion innewohnt. Das ist so ein Aspekt und irgendwie Da spielen dann Aspekte eine Rolle, dass man dieses Angebot dann künstlich verknappen kann, bei Kunstfotografie zum Beispiel. Andererseits ist eben gerade im Zeitraum der Computertechnik, der Digitalisierung, ist eben da eine Kopie, auch eine nochmal angefertigte Kopie von mir zu Hause, ist eben technisch vollkommen unproblematisch. Die ist auch von der Qualität eben sozusagen quasi identisch dem Original. Deswegen möchte ich Sie eigentlich tatsächlich fragen, dieses Stichwort eben, die DDB wird ja dann aus Reproduktion bestehen, aus Digitalisaten. Und da ist die wichtige Frage, was darf man eigentlich abbilden, was darf man eigentlich kopieren? Da ist das große Stichwort Urheberrechte. Wie sieht es aus? Was darf die DDB? Was wird sie dürfen?
Ja, Rechtsfragen sind extrem wichtig, vor allem dann, wenn wir das 20. Jahrhundert auch zeigen wollen in unserer großen Internetplattform. Es ist so, in den Kultureinrichtungen befinden sich viele Sammlungsgegenstände, die Werke sind, schöpferische Werke, und viele davon sind auch urheberrechtlich geschützt. Urheberrechtlich geschützt sind sie dann, wenn der Urheber noch keine 70 Jahre tot ist. Also Sie können sich vorstellen, im Moment ist es so, wenn der Urheber bis zum 31.12.1941 gestorben ist, dann sind alle seine Werke gemeinfrei. Dann können wir sie problemlos zeigen. Aber gestorben, also wir haben bei uns in unserer Bildagentur eine ganze Reihe Bilder aus der Kaiserzeit zum Beispiel, 1910. Es ist aber so, dass dieser Fotograf erst 1959 gestorben ist und durch das Wiederaufleben der Urheberrechte im Rahmen der EU-Harmonisierungsbestrebungen sind diese Werke plötzlich wieder bis 31.12.2019 geschützt. Und dann hat sich tatsächlich auch ein Rechteinhaber gemeldet, der gar keine Bilder hat, aber der sich von den Enkeln dieses Fotografen hat, der sich die ausschließlichen Nutzungsrechte übertragen lassen. Und er sagt, halt mal, ich bin jetzt Inhaber der Rechte und ihr vertreibt da diese Bilder und ich will da jetzt Geld sehen. Also es ist extrem wichtig, erstmal die erste Ebene, die Werke selber. Sind die noch geschützt oder nicht geschützt? Das muss geklärt werden. Meine Erfahrung ist, dass Kultureinrichtungen dazu nicht in der Lage, also viele kleinere vor allem auch einfach gar nicht in der Lage sind, diese komplizierte Aufgabe zu leisten, der Prüfung. Deshalb wäre mein Vorschlag an die Politik, wir haben im Urheberrecht Schrankenregelungen. Schrankenregelungen zum Beispiel, dass der Eigentümer eines urheberrechtlich geschützten Werkes es ausstellen darf. Also unsere Museen dürfen urheberrechtlich geschützte Werke, Sie nannten gerade vorher Richter, ausstellen, ohne dass der Urheber gefragt werden muss. Diese Werke dürfen sogar im begleitenden Katalog, solange dieser Katalog nicht kommerziell ist, also solange der nicht im Buchhandel vertrieben wird, sondern nur über das Museum zum Selbstkostenpreis verkauft wird, dürfen die da abgebildet werden, ohne dass der Urheber gefragt wird. Für die digitale Welt fehlen uns diese Schrankenregelungen. Und es wäre eine ganz, ganz wichtige Forderung an die Politik, dass sie diese Schrankenregelungen, die es für die analoge Welt bereits gibt, auf die digitale Welt ausdehnen, sodass Kultureinrichtungen eben auch diese digitalen Kataloge ins Netz stellen dürfen. Dann wäre Kultureinrichtungen wesentlich mehr geholfen, als wenn wir andere Regelungen bevorzugen, die im Moment auch in der Diskussion sind, dass man Regelungen trifft, dass Verwertungsgesellschaften da bestimmte Aufgaben übernehmen und dass da bei den Verwertungsgesellschaften sozusagen Kriegskassen gebildet werden, aus denen dann gegebenenfalls Urheber bezahlt werden, wenn die irgendwelche Ansprüche haben. Es müsste eigentlich eine Privilegierung der Kultureinrichtungen geben, dass Kultureinrichtungen das, was sie selber in ihren Sammlungen haben, auch digital zeigen dürfen und nicht nur analog. Neben dieser Ebene der Werke selber ist auch noch eine ganz wichtige Frage. Wir zeigen ja im Internet nicht die Werke selber, sondern Abbildungen davon. Das heißt, wir zeigen entweder Digitalisate, die mit einem Scanner gemacht sind, oder wir zeigen Fotografien. In all den Fällen, in denen zum Beispiel die Fotografien, die Werkabbildungen von einem festangestellten Fotograf der Kultureinrichtung gemacht worden sind, ist es automatisch so, dass die Nutzungsrechte, die ausschließlichen Nutzungsrechte bei der Kultureinrichtung liegen. Leider ist es aber so, dass die Kultureinrichtungen in ganz vielen Fällen freie Fotografen beauftragen, die dann das machen. Und dann ist jetzt bei der Kultureinrichtung im Regelfall, und da gibt es wirklich auch ganz große, ich nenne jetzt aber keinen Namen, also es ist nicht unsere eigene, Herr Patzinger, sondern andere. Aber es ist so, dass eine Kultureinrichtung, wenn sie den Fotografen beauftragt, der liefert seine Bilder ab, dass sie erstmal das Gefühl hat, den habe ich jetzt bezahlt und das sind meine Bilder. Und das ist leider ein ganz großer Irrtum. Die Bilder physisch gehören der Kultureinrichtung, aber die Rechte daran, das ist Immaterialgüterrecht, die Rechte daran sind noch beim Fotografen. Und sofern dann nicht ein Vertrag gemacht wurde, der die ausschließlichen Nutzungsrechte oder bestimmte Gruppen von Nutzungsrechten auf die Kultureinrichtung übertragen, dürfen sie quasi diese Bilder gar nicht mal ins Internet stellen, weil in dem Moment, wo ich was ins Internet stelle, greife ich ein in bestimmte urheberrechtliche Grundrechte. Das ist Verbreitungsrecht, Vervielfältigungsrecht und Online-Zugänglichmachung. Ne? Und das sind Hoheitsrechte des Urhebers oder, wenn er gestorben ist, des Rechteinhabers. Es ist also extrem wichtig, dass Kultureinrichtungen, wenn sie Fotografen beauftragen, ihre Sammlungsgegenstände zu fotografieren, dass sie da Verträge abschließen. Und leider wird das immer wieder versäumt. Ne?
Also ein ganz klarer Appell an die Politik, da was zu ändern. Ich habe sogar gelesen bei meinen Recherchen, dass es teilweise sogar so sein kann, dass sogar Metadaten, wenn die sehr ausführlich sind, dass sie dann auch wieder, wenn nicht urheberrechtlich, aber leistungsschutzrechtlich relevant werden können. Also das ist auch noch wieder ein Problem, wenn ich was sehr genau dann hier erfasse. Und vorhin ist ja gerade schon das Thema Piraten angesprochen worden. Wenn die es natürlich durchstarten, dann hat sich das ja alles erledigt. Dann werden diese ganzen Probleme ja dann mit einem Federstrich nicht mehr da sein. Aber solange das solange das nicht so passiert.
Also war schön dieses Urteil, was die GEMA gerade erstritten hat für die Rechteinhaber. Ne?
Also auf jeden Fall ganz klare Sache. Es ist eben, wie auch immer man da politisch so steht, ist auf jeden Fall natürlich mit dem Auftauchen eben von, mit der Bedeutung dieser Medien, der Digitalisierung von Digitalisaten, ist natürlich einfach Handlungsbedarf da, das irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe aber eben, um diese Fallstricke ja gar nicht erst zu hier reißen, habe ich mir für diesen Abend und auch für mein Feature ja ein Motto von Johann Wolfgang von Goethe ausgeborgt, aus dem Faust. Und das ist ja eben hundertprozentig gemeinfrei. Das ist ja dieser schöne Vers hier, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Und das kann man ja so herrlich in verschiedenste Richtungen interpretieren. Ich glaube, das ist auch ganz oft Abituraufgabe gewesen, das dann zu interpretieren. Und eine ganz häufig gelesene Interpretationsmöglichkeit ist ja dann die Sache, erwirb es in der Bedeutung, mach es dir zu eigen, verstehe es. Und da vielleicht an Herrn Professor Patzinger die Frage eben auch, die Aufgabe der Deutschen Digitalen Bibliothek, eben diesen Prozess des Erwerbens von Kultur. Wie soll die DDB das machen? Das ist ja möglicherweise dann auch eine Aufgabe der semantischen Erschließung, die eben diese Inhalte erstmal aufbereitet.
Nun, das sich zu eigen machen im übertragenen Sinne, geistig sich zu eigen machen, das ist natürlich die große Chance, weil sie über das Portal der Deutschen Digitalen Bibliothek Zugang zu miteinander verknüpften Kulturgütern haben, zu Informationen, die sonst viel, viel schwieriger zu erschließen sind. Es gibt so heute, wenn Sie irgendetwas, und wie sieht es bei meiner Tochter in der Schule, wenn irgendein Begriff auftaucht, eine Arbeit, geht man erstmal ins Internet und landet dann irgendwo. Aber es sind vielfach eben Suchmaschinen, die zu Informationen führen, die nicht immer seriös und belastbar sind. Das heißt, man braucht selber eigentlich ein Wissen über die Inhalte schon, um wirklich zu beurteilen zu können, was findet man da eigentlich. Und ich glaube, das ist der große Vorteil der DDB, dass es hier wirklich die deutschen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen sind, die diese Inhalte bereitstellen. Das verbirgt eine gewisse Verlässlichkeit, eine gewisse Seriosität. Und im Grunde ist es wirklich ich glaube, es wird in der für die kulturelle Bildung und für den Zugang zu Kultur und Wissen eine ganz neue Dimension eröffnen, weil es wirklich alles zugänglich machen wird. Und natürlich, wenn wir jetzt die Begriffe sehen, 30.000 Kultureinrichtungen und so weiter, und man stellt sich vor, mein Gott, bis das mal so weit ist. Ich glaube, ich muss man auch daran erinnern, bis das mal so weit ist, ist zwar ein langer Weg dorthin, und die DDB wird immer wachsen, sie wird sich kontinuierlich weiterentwickeln, sowohl von den technischen Möglichkeiten her, als auch von den Inhalten, auch wenn mal der Regelbetrieb begonnen worden ist. Aber entscheidend ist schon auch, dass mit dem, was es bereits gibt, wir sprechen jetzt von 6 Millionen Datensätzen, das wird sich dann, wenn der Regelweg beginnt, wird sich das dann erweitern, dass es natürlich schon eine ganze Menge ist. Und ich glaube, dass das der große Zugewinn ist, wirklich diese, das wird ja von, sagen wir, wenn man dann daran geht, Digitalisierungsstrategien für die einzelnen Sparten auch zu erarbeiten, sodass man sich überlegt, was dann über Clearingstellen auch entsprechend geregelt werden muss. Was wird das nächste sein, was man mit den zugegeben ja nicht beliebig zur verfügbar stehenden Mitteln digitalisiert werden kann? Das wird natürlich nach unterschiedlichen Kriterien auf eine Agenda gesetzt werden müssen. Ist es das, was besonders geschützt werden muss, das, was besonders gefragt wird, was oft benutzt wird? Also es wird eine Präferenzsichtung geben müssen, die zu einer Reihenfolge führt, in der man dann diese Inhalte bereitstellt. Das heißt, das, was der Nutzer, der Wissenschaftler, der Schüler oder einfach der an Kultur interessierte Bürger oder Bürgerin in unserem Land sucht, wird relativ bald die wichtigen Inhalte finden. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, auch wenn man von den Erfahrungen der Europäer ausgeht, es ist wichtig und es ist zugleich die große Herausforderung. Die Beta-Version, und da kann man 10-mal sagen, das ist erstmal eine Beta-Version, trotzdem wird man natürlich gewisse Anforderungen an sie stellen, an den Regelbetrieb ganz genauso. Die Enttäuschung des Nutzers darf nicht allzu groß sein. Wer 2-3-mal tiefgreifend enttäuscht ist, der kommt vielleicht so schnell nicht mehr zurück. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Lieber muss man sich ein bisschen mehr Zeit lassen und den Versuch, diese Enttäuschungsschwelle möglichst niedrig zu halten. Ich glaube, wir wollen eine Qualität, für die Wissenschafts- und Kultureinrichtungen und die technischen Partner auch wirklich einstehen können. Beta-Version heißt immer, es ist noch nicht perfekt, es wird weiterentwickelt. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier eine gewisse Mindestschwelle erreichen, eine gewisse Mindestqualität in der Verfügbarmachung und zur Verfügung stellen von Wissen über Kultur.
Vielleicht ist es ja auch so, ich habe ja eben da jetzt mehr verschiedene Sachen angeguckt in den letzten Wochen in diesem Projekt. Es ist ja so, dass diese semantische Komponente, also praktisch die computerautomatische Generierung von Sinnzusammenhängen, dass die ja auch dann noch im Laufe der Zeit in stärkerer Dosis dann einfließen kann und eben am Anfang, dass man dann erstmal ein bisschen konservativ die Sache angeht, eben genau um diesen Effekt halt zu vermeiden, kann ich auch wirklich nur bestätigen, wenn ich irgendwie neue Projekte mir anschaue und die funktionieren nicht oder die haben dann plötzlich Ergebnisse, die absurd sind, dann zweifle ich natürlich auch schnell am Gesamtkonzept und das soll natürlich hier vermieden werden. Das ist ganz klar. Vielleicht nochmal in der Reihe weiter. Wir hatten ja gerade schon über Föderalismus und eben so die zentrale Strukturen gesprochen. Es ist ja, wenn ich das richtig gesehen habe oder ist auch im Kulturausschuss ja so besprochen worden, ein normales Prozedere oft, dass also Institutionen, ich habe zum Beispiel hier in Berlin die Papyrus-Sammlung auch besucht, dass Institutionen eben auf Fördereinrichtungen, DFG zum Beispiel, zugehen, sagen, wir haben hier das interessante Projekt, wir wollen das digitalisieren, möchten dafür Geld haben, dann, wenn sie Glück haben, kriegen sie es. Jetzt ist ja der Vorschlag gebracht worden, auch im Ausschuss, man könnte es ja andersrum machen, dass man sagt, wir stellen hier zentral in dem Kompetenzzentrum, eben möglicherweise im Kuratorium oder vom Kuratorium begleitet, wir stellen sozusagen einen Katalog dessen auf, was wir für maßgeblich halten, das ist natürlich eine gefährliche Sache, und gehen dann auf die Institutionen zu und sagen, wir wollen das haben. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Also wir haben uns den Grundsatz gemacht, Bund und Länder und Kommunen und auch gemeinsam mit den kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen, dass erstmal die Einrichtungen selber aussuchen. Im Grunde genommen entspricht das ja auch unser Grundgesetz, Kunst und Wissenschaft sind frei. Und wir haben Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen gegründet, ihnen auch weitgehende Selbstständigkeit gegeben, wie hier der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, selber die Inhalte auszuwählen. Wir im Ministerium, sage ich mal, oder auch wir Politiker, wir sind ja nicht die Fachleute jetzt meinetwegen für Geschichte des 12. Jahrhunderts und können beurteilen, ob das jetzt die richtige Interpretation und Darstellung ist. Und deshalb muss die Auswahl des Inhaltes bei den Einrichtungen liegen. Und trotzdem kann ich natürlich als Land, ich nehme jetzt durchaus mal die Bundesländer, ich komme ja aus einem kleinen und vielleicht auch relativ armen Bundesland wie Thüringen, natürlich müssen wir Prioritäten bilden. Ich nehme es mal so, wir digitalisieren zurzeit die Faust-Sammlung in der Herzogin Anna-Maier-Bibliothek. Das sind 20.000 Werke aus allen Jahrhunderten, also seit der Zeit Goethes sozusagen, aber auch Vorgänger, Vorläufer schon. Oder wir digitalisieren zum Beispiel jetzt die Handschriften von Goethe und von Schiller. Wir haben festgestellt, es ist besser, die einem breiten Publikum so zur Verfügung zu stellen, das im Goethe-Schiller-Archiv, dass sie als digitale Kopie vorliegen, hochwertige in dem Fall, also hochwertige Farbkopien, wo man sogar Anmerkungen von Goethe lesen kann, als die Originalhandschrift in die Hand zu nehmen. Also man ändert sogar Restaurierungskonzepte. Nicht 10-mal restaurieren ein Werk, was jetzt 200 Jahre alt ist und immer wieder in die Hand nehmen. Viele Werke, zum Beispiel aus dem Mittelalter, können wir ja nur mal ganz kurz zeigen. Ansonsten kommen sie wieder in die klimatisierte Kammer oder die Schatzkammer. Wir bauen eine Tresorkammer gerade für Goethe und Schiller zusammen mit dem Bund. Werden wir ja im Juni gemeinsam übergeben, BKM und mein Minister. Also solche Strategien kann man schon entwickeln. Was ist denn jetzt ganz wichtig und wertvoll? Was müssen wir, um es zu bewahren, sozusagen auch für die zukünftige Generation und um es öffentlich zugänglich zu machen für alle? Was müssen wir als erstes digitalisieren? Diese Strategie überlegen sich aber auch schon die Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen selbst. Und ein bisschen richten natürlich die Länder auch ihre Förderprogramme auf. Also wir zum Beispiel, wir haben auch seit 3 Jahren ein Förderprogramm, nur ein kleines. Aber wir legen Wert darauf, dass die vernetzt werden. Also wir machen irgendein Projekt zum Bauhausarchiv. Dann möchte ich gerne die Möbel dabei haben aus der Klassikstiftung. Und da haben wir das Bauhausarchivakten, die liegen im Staatsarchiv. Und woanders liegen Handschriften oder sonst was oder Nachlässe, Bücher von den Bauhäuslern, von den Schülern vor allen Dingen. Also Verbundprojekte. Das ist übrigens auch ein Vorgehen, was die Deutsche Forschungsgemeinschaft fordert seit vielen Jahren, seit über 10 Jahren. Auch sie achtet darauf, dass wir natürlich nicht doppelt digitalisieren. Die Drucke des 17. Jahrhunderts, die fast heute komplett digitalisiert sind zum Beispiel, die sind nur einmal digitalisiert. Auch da gibt es ein Verbundsystem unter den wissenschaftlichen Bibliotheken. Das können die Fachleute noch besser erklären als ich. Und egal, ich kriege den Druck aus dem 17. Jahrhundert und kann den dann eben in Weimar lesen, aber ich kann ihn auch in München lesen. Und das sind so Strategien. Aber die Auswahl, das möchte ich prinzipiell festhalten, das müssen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen selbst tun. Und so sollten wir auch vorgehen.
Jetzt vielleicht noch einmal, wir hatten vorhin schon in der Runde bei Herrn Wienern zweimal bei den möglichen Finanzierungsaspekten, die sich ergeben im privaten Bereich, also vielleicht auch bei ganz fein verteilten Crowdfunding. Aber trotzdem, wie ich gerade schon angekündigt habe, es gibt ja einen großen Player. Ich weiß nicht, ob jemand von Google anwesend ist, dann können wir auch gleich dann noch direkt nachfragen. Aber auf jeden Fall, das ist ein großer Player, der eben digitalisiert, der auch zum Beispiel Bayerische Staatsbibliothek ja schon sehr aktiv ist. Das ist ein Player, der eigene Interessen natürlich auch verfolgt, eigene geschäftliche Interessen und der möglicherweise auch nicht für das gesamte Spektrum der Objekte, die für die Deutsche Digitale Bibliothek es interessant sind, eben da als Partner in Frage kommt. Trotzdem nochmal die Einschätzung, wird das eine Möglichkeit sein, die Zusammenarbeit da auszuweiten über diese Buch-Scan-Projekte, die wir gesehen haben, schon hinaus? Zum Beispiel auch mit dem Aspekt, dass ja auch kleinere Einrichtungen ihre Bestände eben einliefern wollen. Und da habe ich zum Beispiel auch gelesen, das ist gar nicht so ohne weiteres so einfach, weil auch wenn Google die Kosten übernimmt für das reine Scannen, auch meinetwegen für den Transport, das muss trotzdem vorbereitet werden, das muss verpackt werden, das muss eben meinetwegen mit Barcodes gekennzeichnet werden. Das heißt also, dass in jedem Fall die einzelnen Einrichtungen trotzdem immensen finanziellen und personellen Aufwand haben. Und da einfach jetzt so die Frage, ist dann das tatsächlich möglich, dass, sagen wir mal, mit dieser Hoffnung, Google springt da ein oder andere große Firmen, oder muss nicht doch dann eben auch der Staat oder das Land eben doch noch kräftig zubuttern, um das insgesamt dann möglich zu machen?
Also natürlich reden wir auch mit Google in diesem Projekt jetzt. Ich will aber etwas vorherschicken. Google ist natürlich im Buchbereich sehr aktiv und macht jetzt, sagen wir mal, die Museumsrundgänge. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Deutsche Digitale Bibliothek ist nicht nur Bibliothek in dem Sinne, dass dort nur Bücher stehen, sondern sie soll ja alle Kultursparten vom Film über Musik alles drin haben. Und Google ist jetzt Spezialist für diesen Bereich. Für diesen Bereich müssen wir jetzt sehen, dass Google natürlich gewisse Interessen hat. Sie wollen ein Buch natürlich nicht doppelt digitalisieren. Ein Großteil unserer Bücher sind ja schon längst digitalisiert, liegen auch schon längst vor. Also wenn Sie jetzt mal bei Google Books reingehen, dann werden Sie ja feststellen, dass schon ganz viele Bücher digitalisiert sind. Zum Teil gar nicht hier, sondern in der Harvard University in den USA. Das heißt, also im Moment ist es so, dass Sie sehr viele Bücher schon natürlich bekommen jetzt. Deshalb ist natürlich jemand, der geschäftlich wie Google, hat natürlich gewisse Interessen. Er will seinen kompletten Bestand haben, aber er hat natürlich nicht das Interesse, in jeder Einrichtung zu digitalisieren. So, jetzt sind wir darüber genau im Gespräch, oder das Kompetenznetzwerk vielmehr ist, und der Vorstand ist damit im Gespräch, ob Google hier in dem Projekt mit einsteigen kann. Sie haben ja schon gesagt, in der Bayerischen Staatsbibliothek läuft das große Projekt. Google ist also auch in mehreren großen Bibliotheken unterwegs. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen, dass auch der Vatikan jetzt mit Google zusammenarbeitet. Also es gibt also ganz viele, die mit Google zusammenarbeiten. Also insofern ist es also auch nichts Verwerfliches, wenn selbst der Vatikan damit zusammenarbeitet, wenn wir das machen würden. Aber jeder hat so seine Interessen und deshalb laufen dort jetzt noch Gespräche. Also um den deutschen Buchbestand komplett ins Internet zu bekommen, zugänglich zu machen, ist das sicherlich eine Chance. Aber ich sage mal, wir können uns nicht allein auf Google verlassen. Vor allen Dingen glaube ich, dass eben die kleinen Einrichtungen jetzt nicht auf Google setzen können. Und deshalb wird es, glaube ich, viele Anstrengungen bedürfen, auch den kleinen Einrichtungen es zu ermöglichen, zu digitalisieren, ihre Bestände auch zu zeigen. Weil natürlich so eine große Firma nicht Interesse hat, sagen wir mal, an der Stadtbibliothek in Memmingen im Grunde zu digitalisieren, weil das hat nur einen ganz beschränkten Benutzerkreis. Also müssen wir sehen, wie wir mit Google dort reden. Aber ich glaube, dass wir die Vernetzung hinbekommen müssen. Wir müssen eben auch aufpassen, dass wir natürlich nicht Buchbestände doppelt digitalisieren. Das macht auch gar keinen Sinn, weil der Nutzer will das einmal haben. Dem ist es völlig egal, ob es jetzt in der Bayerischen Staatsbibliothek oder hier in Berlin in der Staatsbibliothek steht. Hauptsache, er kommt an das Buch heran. Also deshalb müssen wir auch abgleichen. Ich glaube, wir müssen auch abgleichen zwischen den Beständen in Deutschland und in Österreich. Ich habe selbst festgestellt, dass in Österreich auch deutsche Bücher natürlich digitalisiert werden. Also müssen wir auch den Abgleich mit Österreich machen, mit den deutschsprachigen Ländern, damit wir jetzt uns diese schmalen Etats, und darum geht es ja nun letztlich, wenn wir jetzt in die Vollen gehen könnten, dann sehen wir ja anders aus. Aber wir haben alle unsere Begrenzungen, unsere finanziellen Begrenzungen, und da müssen wir natürlich schon schauen, wie wir mit den vorhandenen Mitteln das meiste digitalisieren können. Und der, wirklich ganz wichtig finde ich, dass wir wegkommen, nicht nur an Bücher zu denken, sondern es geht um ganz viel, viel mehr. Bücher sind, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem, sondern, sagen wir mal, das, was archäologisch zum Beispiel in den Museen steht, die aufzunehmen, das ist wichtig. Ich glaube, das Buchwesen steht gar nicht so sehr im Vordergrund mehr.
Ja, vielleicht können wir das hinter die Aspekte auch dann der anderen Medien, die über Bücher hinausgehen, vielleicht nochmal ansprechen. Aber ich würde mal vorschlagen, im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, dass wir die Diskussion mal öffnen, also ins Publikum. Wir haben hier Mikrofone, Handmikrofone, die hier bereitstehen. Und ich möchte Sie einfach ermuntern, Ihre Fragen, Ihre speziellen Aspekte zu stellen hier an die Versammelten auf dem Podium. Denn dazu ist der heutige Abend ja schließlich auch da. Bitte. Vielleicht immer, wenn Sie ganz kurz eben sich vorstellen und...
Und aufstehen.
Das muss nicht sein.
Das muss nicht
sein. Wir sitzen ja auch.
Ja, mein Name ist Thomas Feist, ich bin Abgeordneter aus Leipzig und wir haben in Leipzig die Deutsche Zentralbücherei für Blinde. Deswegen wäre meine Frage, wie zugänglich wäre denn die Deutsche Digitale Bibliothek für Leute mit Handicap? Also Sie reden über Zugänglichkeit, möglichst viele sollen das nutzen können. Und dort sind ja auch Sachen digitalisiert, aber eben in einer Verwendungsform, die sonst für den, sagen wir mal, Normalbürger eher unüblich ist. Gibt es da Überlegungen, dass man sagt, wie kann man das auch öffnen für benachteiligte, für behinderte Personengruppen? Das wäre meine Frage. Vielen Dank.
Wer kann das also gut beantworten?
Mit einem kurzen Satz. Es ist, also die gesamte Softwareentwicklung und auch Weiterentwicklung steht unter der Prämisse der Barrierefreiheit. Wie das Ganze vom Equipment dann natürlich aussieht, das ist dann nochmal, beim Zugriff ist dann nochmal was anderes. Aber die gesamte Entwicklung ist ganz klar barrierefrei.
Ich kann auch was sagen.
Holger Busse Staatsbibliothek und gleichzeitig bin ich in der Arbeitsgruppe Innovation und Forschung der DDB. Das Thema haben wir aufgegriffen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel für sehr gut barrierefreie Angebote in noch einem noch größeren Kontext, über den wir heute Abend noch gar nicht gesprochen haben. Das ist die World Digital Library, die zum Beispiel, wenn es darum geht, sehr gut ausgearbeitete Metadaten, also die Beschreibungsinformationen zu einem Werk, im optimalen Fall sogar mit Abstract, den insbesondere Sehbehinderten vorlesen zu lassen. Es gibt also heutzutage relativ gute Software, die, wenn man das gut strukturiert hat auf den Webseiten, dazu in der Lage ist, das gut kontextualisiert so vorzutragen. Also das ist auf jeden Fall geplant. Wann es umgesetzt wird, das wird man sehen. Aber auf jeden Fall ist es im Fokus. Danke.
Ja, Rainer Deutschmann, auch Abgeordneter, auch aus Sachsen. Allerdings aus einer kleineren Stadt, aus Kamenz. Ich wollte an das anknüpfen, was Herr Wienerz gesagt hatte, nochmal, dass keine Doppeldigitalisierung kommen. Also ich hatte im Ausschuss eigentlich diese Frage auch schon gestellt und da wurde mir eigentlich geantwortet, dass das eigentlich weitgehend abgesichert ist, dass die Abstimmung gerade eigentlich schon gelaufen ist, weil das ist natürlich wirklich eine notwendige Geschichte. Ansonsten würden ja wirklich die Mittel in dieser Weise dann doch uneffektiv eingesetzt werden. Ich denke mal, die Digitalisierung ist ja eine wirklich große Chance, die wir haben. Und wenn wir uns angucken, was wir digitalisiert haben und was noch vor uns steht, dann ist es ja ein Riesenberg, dass man eigentlich davon ausgehen müsste, dass keiner von uns mehr das Ganze wirklich erlebt, wenn wir nicht, sagen wir mal, weitaus größere Geldmittel reinstecken. Und aus der öffentlichen Hand wird es kaum möglich sein. Deshalb sehe ich eigentlich auch nur die Möglichkeit, dass wir tatsächlich mit privaten Trägern das auch machen. Und ich habe also überhaupt keine Probleme, es auch so zu handhaben, wie das mit Google beispielsweise bei der Bayerischen Staatsbibliothek passiert ist oder noch geschieht. Denn es ist ja eigentlich nur eine Frage des Vertragswerkes, was man miteinander dort eigentlich aushandelt, um die Dinge tatsächlich auch in die Reihe zu bekommen. Also ich denke, diesen Weg sollten wir ansteuern. Und ich glaube auch, diese Dinge, gerade was Bücher betrifft, was Sie auch sagten, ist dann gar nicht mal das Problem. Denn ich sage mal, das, was in der Kreisbibliothek steht, das muss ja nochmal digitalisiert werden an Büchern. Das ist woanders schon gewesen. Das ist eher dann, sagen wir, das Kunstobjekt, was vielleicht auch in einem Stadtmuseum steht. Das dann zu digitalisieren, das muss natürlich dann eher von der öffentlichen Hand gemacht werden.
Bitte, Herr Patzinger. Ich wollte gleich kurz was dazu ergänzen. Es ist in der Tat so, dass ich glaube, die Doppeldigitalisierung ist wirklich nicht unser Problem. Der größte Digitalisierungsfinanzier ist bisher die DFG. Und es sind klar definierte Forschungsprojekte, Verbundprojekte, wo die Bibliotheken ihre Bestände zusammenführen. Und da ist es eigentlich leicht zu vermeiden. Wenn jemand digitalisiert in dem Stil, dass er sagt, okay, diese Regale von links oben nach rechts unten, mag das anders sein, da ist es vielleicht sogar finanziell für so jemand aufwendiger, die Bücher rauszusuchen, die vielleicht schon irgendwo mal digitalisiert sind, aber das ist ein Verfahren, was eigentlich kaum angewendet wird. Also im Grunde ist es ja immer, weil man eben nur beschränkte Mittel hat, dass man ganz klar sich eine Prioritätenliste macht und dann eben Projekte definiert und die dann finanziert werden. Für die Zukunft müssen wir daran denken, einfach verschiedene Wege parallel zu gehen. Wir haben schon mehrere Gespräche mit der DFG gehabt. Wir werden nächste Woche ein Strategiegespräch mit der DFG haben. Die DFG ist bereit, weiterhin auch zu finanzieren, Digitalisierungsprojekte, wollen die sogar verstärken und sind hochinteressiert an der DDB, wollen mit uns eng kooperieren. Das ist schon mal eine wunderbare Voraussetzung. Das wird einiges ermöglichen. Darüber hinaus muss man natürlich eine Digitalisierungskonzession in der Ausschreibung, die Verhandlungen laufen. Natürlich ist das wichtig. Ich möchte aber auch sagen, es gibt immer wieder ganz überraschende Entwicklungen. Wir haben bei unseren Museen, das Museum Islamische Kunst, der staatlichen Museen, einen arabischen Geschäftsmann, der Islamic Art Online, eine solche Datenbank, erstellen will und der die Digitalisierung in verschiedenen Museen, und wir sind jetzt die ersten, 11.000 Objekte, das ist ein ziemlich hoher Betrag, werden digitalisiert. Das können wir in die DB einbinden und so weiter. Wir sind jetzt auch mit einem Industrieunternehmen im Gespräch, da geht es um Papiere, zerfallene Papiere aus Ägypten, die seit dem 19. Jahrhundert in irgendwelchen Kisten liegen, die zusammengesetzt werden, auch da vielleicht mit Hilfe der Industrie die Aufarbeitung und zugleich Digitalisierung. Also das ist ein weiterer Weg, dem man folgen muss. Und ich meine aber trotzdem, das wird alles nicht genügen. Man wird auch darüber nachdenken müssen, irgendwann doch einmal einen Betrag von Bund und Ländern bereitzustellen, indem man das noch unterstützt. Ein Betrag, wie wir es etwa nicht jetzt von der Summe, auch vom System her, bei der Arbeitsstelle für Provenienzforschung, bei der Arbeitsstelle schriftliches Kulturgut erhalten, da wird vom Bund und Ländermittel bereitgestellt, dann gibt es einen unabhängigen Beirat, dann kann man dort Anträge stellen, wo man auch eine gewisse Eigenleistung mitbringen will und dann kann man darüber entscheiden. Ich glaube, wir müssen diese drei Wege auf jeden Fall gehen und ich möchte auch einen vierten nennen, auch wenn das vielleicht meine Kollegen hier nicht gerne hören, aber er muss genannt werden. Die Digitalisierung gehört künftig auch zu den Kernaufgaben der Kultureinrichtungen. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, und wenn es nur geringe Mittel sind, die wir aus eigenen Etats bereitstellen können, dass wir auch immer wieder Mittel freischaufeln und eben das eben zu den klassischen Aufgaben unserer Einrichtung auch mit hinzunehmen. Und wenn wir diese vier Aufgaben, und die letzte ist sicher aufgrund der allgemeinen Finanzlage, die am wenigsten Spielraum zulässt, aber wenn wir diese vier Wege wirklich versuchen, kraftvoll zu gehen und mit einer klugen Strategie, dann kann man eine Menge erreichen.
Ja, wir waren jetzt... warten Sie schon?
Ja,
bitte.
Ja, danke. Monika Ziller, Deutscher Bibliotheksverband. Ich würde das gern unterstützen, was Sie gesagt haben, Herr Patzinger, aber man muss einfach sehen, es gibt tatsächlich auch kommunale öffentliche Bibliotheken, die große historische Altbestände haben. Ich habe kürzlich die Stadtbibliothek Lübeck zum Beispiel besucht, eine wunderbare kommunale öffentliche Bibliothek in einem historischen Gebäude mit großen historischen Altbeständen. Die Stadt ist kaum in der Lage, den laufenden Betrieb dieser kommunalen öffentlichen Bibliothek zu sichern. Das heißt, Neuanschaffungen für die Bibliothek, das, was eben heute eine kommunale öffentliche Bibliothek bieten muss, aufzubringen. Die Bibliothek wird rein kommunal getragen und da ist sie nicht die einzige. Und bei der Situation, die viele Kommunen derzeit haben, ist es, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass in den Kommunen größere Mittel aufgebracht werden für die Digitalisierung. Und da steckt doch wirklich eine große Gefahr drin. Ich denke eher, dass es möglich ist, mit den großen wissenschaftlichen Bibliotheken eben auch Public-Private-Partnership-Projekte zu machen. Das haben Sie ja auch angesprochen. Aber ich denke, man muss unbedingt sicherstellen, dass die kleinen Bibliotheken, die ja zum Teil sehr wichtige, wertvolle Bestände auch haben, dass die hier nicht hinten runterfallen. Und das trifft natürlich vor allem genauso und in noch größerem Maß für Archive und zum Teil auch für Museen zu. Mhm. Danke.
Direkt darauf, Sie wollten...
Ja, als Ländervertreterin, als Vertreterin der Kommunen kann ich das nur unterstreichen. Das ist natürlich schon das besondere Problem. 90% der Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen und davon die Hälfte etwa sind kommunal getragen und die andere Hälfte sind ländergetragen. Natürlich sind die großen Ländereinrichtungen wie die Klassikstiftung bei uns Weimar, die haben auch eigene Digitalisierungskompetenz. Sie haben 60 Wissenschaftler und Kustoden, die natürlich die Erschließung vorantreiben können. Aber alle anderen rund 200 Museen in Thüringen haben, wenn sie können froh sein, wenn sie einen wissenschaftlichen Mitarbeiter oder zwei haben. Ganz große haben vielleicht auch mal 5, 6, aber das sind ganz wenige. Wir brauchen deshalb auch natürlich intelligente Strategien, wir brauchen aber auch Geld. Das sage ich jetzt mal als Beamtin, immer zurückhaltend sein muss im Grunde genommen. Aber wir brauchen natürlich auch perspektivisch Geld, weil genau dafür wird es keine privaten Partnerschaften geben. Wir haben uns was gemeinsam überlegt in Thüringen. Ich habe einen gewissen Wissensvorsprung, weil ich ja die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die Vorbereitungsgruppe bereits geleitet habe. Und wir haben eine Strategie uns überlegt, wie können wir die Museen zum Beispiel und auch nach und nach die öffentlichen Bibliotheken mit ins Boot nehmen. Wir haben erstens unsere Landesbibliothek sozusagen verpflichtet, hier ihren Hauptserver bereitzustellen, weil die kleinen Einrichtungen haben ja nicht mal Serverkapazität. Das muss man ja auch mal sagen. Also die stellt die Serverkapazität, die nimmt die Vernetzung vor, die begleitet wissenschaftlich die Projekte, die hat ein Digitalisierungszentrum auch seit 10 Jahren schon. Und wir haben seit 3 Jahren begonnen mit DigiKult, einer der Mitglieder des Kompetenznetzwerks Deutsche Digitale Bibliothek, ein Projekt für die Thüringer Museen auf den Weg gebracht, was jetzt seit Dezember ist auch online, Museumsportal online, in dem wir 3 Wissenschaftler eingestellt haben beim Thüringer Museumsverband. Und die unterstützen sozusagen alle kleineren Museen bei ihren Inventarisierungsvorhaben. Wir haben eine kostenlose Software über DigiKult, die haben wir natürlich bezahlt. Einmal, aber jetzt ist sie kostenlos für alle Thüringer Museen. Damit haben sie das Programm, wo sie ihre Metadaten erfassen können. Und dieses kleine Team von 3 Leuten digitalisiert vor Ort. Wir haben mobile Technik beschafft und fahren also in die Museen übers Land und digitalisieren. Und wenn, ich sag mal, ein kleines Museum mit 20 Gegenständen, das, was aber historisch besonders ist oder kulturell ganz besonders ist, für dieses Museum mit dabei ist, in so einem digitalen Netzwerk, das ist auch ausreichend. Also man muss nicht die Vorstellung haben, dass jetzt jedes Museum, wir haben jetzt 1000 oder 10.000 Sammlungsgegenstände, mit allen 10.000 Sammlungsgegenständen im Netz sein muss. Die solche Informationen verarbeitet ja auch kein Mensch mehr. Aber zu sagen, das ist unsere Besonderheit und damit sind wir dabei, und solche Strategien müssen wir eben mehr entwickeln, aber ich muss auch ganz klar sagen, die muss in den Bundesländern entwickelt werden. Und wir müssen mit so Beispielen arbeiten, aber natürlich brauchen wir auch Geld, das ist ganz klar. Wir haben ein kleines Förderprogramm, die großen Kultureinrichtungen müssen das selbst heben, die müssen das aus ihrem Etat mittlerweile, auch die wissenschaftlichen Bibliotheken müssen es selbst heben und die öffentlichen Bibliotheken wollen wir nach und nach, nach diesem Beispiel, auch dazu nehmen.
Vielleicht eins ergänzen darf, ich glaube, die Deutsche Digitale Bibliothek wird ja ein kulturelles Aushängeschild der Bundesrepublik Deutschland werden. Irgendwann ist das nach außen das, wo man sich über deutsche Kultur informieren wird, wenn man im Ausland ist. Und genauso glaube ich, wird die Stadtbibliothek oder die Stadt Lübeck ihre Museen auch gerne präsentieren wollen. Ich bringe das sogar in Verbindung mit Tourismus beispielsweise. Also irgendwann wird es jeder als Notwendigkeit sehen müssen, dass er bestimmte Bestände in seinen Einrichtungen, auch in seinen kommunalen Einrichtungen digitalisiert, weil er nur damit nach außen wirken kann. Professor Bartzing hat ja gesagt, man wird künftig seinen Besuch vorbereiten. Wer nach Lübeck fährt, wird vielleicht vorher mal wissen wollen, was ist denn da. Sodass also da auch ein gewisser Druck kommt, auch durchaus in kommunale Entscheidungsträger hinein, dass sie bereit sein müssen auch, einen gewissen Teil selbst zu stemmen, sage ich mal, weil wir das alle gar nicht sonst schaffen können. Sie können nicht alle Kommunen unterstützen. Das heißt also, je mehr die Deutsche Digitale Bibliothek Wirklichkeit wird und je mehr quasi auch ein Wettbewerb der Kommunen entstehen wird, dass man auch präsent sein will, hoffe ich mir auch, dass da gewisse Entscheidungen auch getroffen werden. Was ich mir hoffe über die Deutsche Digitale Bibliothek ist allerdings auch, dass wir ein gewisses Know-how dort entwickeln und das wir zur Verfügung stellen können, um solchen Einrichtungen zu helfen bei der Digitalisierung. Das ist, glaube ich, eine große Chance, dass hier, sagen wir mal, Abläufe entstehen, sagen wir mal, wo man auch merkt, wie wird denn Lege Artis digitalisiert und wie kann man solchen Einrichtungen helfen. Das wird sicherlich etwas sein, wo man perspektivisch daran arbeiten muss, dass die Deutsche Digitale Bibliothek nicht der SPK helfen muss, aber dass gerade solche kleinen Einrichtungen eben ihr Know-how zur Verfügung stellen wird.
Vielleicht nochmal, wenn ich das so mehrmals jetzt einfach gesagt worden, wir brauchen da auch Geld und irgendwie, wenn ich da sozusagen auch nochmal so an das Publikum, auch an die Abgeordneten hier einfach die Frage oder den Appell richten, einer ist schon weg, aber auf jeden Fall vielleicht auch Frau Professor Grütters eben auch, es ist ja so ein bisschen auch weg. Machen Sie einfach, dann machen Sie Ihre Frage einfach mal, ja.
Mich interessiert, wie die Auswahl der, also man kann ja nicht alles auf einmal machen und Sie gehen ja auch nicht blind chronologisch, ich weiß auch gar nicht, ob das ginge, vor. Also wie erfolgt eigentlich die Auswahl, welche Objekte zuerst und später und so weiter passiert, um diese Sinnstiftung und auch das komplexe, ich sag mal, spartenübergreifende Erkenntnis erkennen möglich zu machen. Das interessiert mich sehr.
Und wenn ich vielleicht kurz darauf antworten kann, ja, im Prinzip, bisher laufen ja die Digitalisierungen, wenn jetzt mal von Großprojekten wie Google in der Bayerischen Staatsbibliothek in München, wo es, glaube ich, wirklich dem Regal entlang geht, bei bestimmten Beständen. Nein, aber ansonsten ist es projektbezogen. Und dann geht es natürlich darum, das, was in ein Projekt gehört, was entsprechend definiert ist, wirklich möglichst vollständig zu digitalisieren. Die Projekte ergeben sich, nein, bei der DFG, da muss man natürlich Vorgespräche führen und dann wird einfach unter den Fachleuten gesagt, was ist dringend notwendig und so weiter, was ist urheberrechtsfrei und dann gibt es Zufälligkeiten, das Beispiel, was ich nannte, da kommt jemand, der sagt, ich will hier islamische Kunst stärker online verfügbar haben, ich stelle Mittel zur Verfügung, das sagen wir, wunderbar, dann definieren wir ein Projekt, die Menge, die digitalisiert werden sollte und so entsteht es bisher. Es ist sehr stark projektbezogen.
Vielleicht kann ich es nochmal ergänzen, Frau Grütters. Natürlich sind wichtige historische Bestände, zieht jede Einrichtung vor. Ich habe das Beispiel genannt, Mittelalterhandschriften, die man einfach nicht mehr in die Hand nehmen kann. Die werden farbaufwendig, die werden sogar verfilmt. Da dient noch die Sicherheitsverfilmung des Bundes, hilft noch dabei. Die werden erst verfilmt, weil wir wissen ja, Die werden im Stollen eingelagert. Das hält 1000 Jahre im Film. Das schafft noch heute noch kein Digitalisator oder kein Tonträger. Und dann werden sie kostengünstig übrigens dann von so einer Sicherheitsverfilmung wird dann ein Digitalisat erstellt, ein hochwertiges. Also es gibt eine Priorität, richtet sich schon auch nach Bestandserhaltungskriterien. Und natürlich ist es überregionales Kulturgut, ist es Alleinstellungsmerkmal und.
Ergänzung vielleicht noch technisch-organisatorisch. Es sind 10.000 Einrichtungen angeschrieben worden und aufgefordert worden, sich zu registrieren. Und von denen haben mittlerweile 1.500 geantwortet. Also wir haben jetzt noch das Gap von 30 zu 1.500. Also da steht einiges in der Pipeline von Einrichtungen, die bereits ihr Interesse signalisiert haben und auch schon angemeldet haben, dass sie bestimmte Bestände einstellen wollen.
Wie viel Zeit haben die sich jetzt 1.500
von 10.000? Das würde ich mal sagen, im letzten halben Jahr. Ja.
Ist das viel oder wenig?
Das ist viel. Ich finde es viel.
Es sind ja alle nur die Digitalisate haben. Erstmal werden die sich melden, die tatsächlich dran teilnehmen können. Das sind aber immerhin 1.500, die wohl dann schon die Voraussetzungen erfüllen.
Sie hatten gerade noch...
Ja, also ich habe gerade unlängst auf diese Liste geschaut. Also das ist schon gewaltig, was sich da gemeldet hat. Umgekehrt habe ich festgestellt, dass gerade kleinere Einrichtungen über die Möglichkeit noch gar nicht informiert sind und dankbar sind für solche Hinweise, weil ja oftmals jetzt auch die Erfassung der Bestände digitalisiert wird. Und insofern kann man das ja günstigerweise auch miteinander verbinden. Und ich bin Stadträtin unter anderem in Halle. Also wir reden in Sachen Bibliotheken eher noch über die Vermeidung der Schließung von Außenstellen, weniger über die Frage, inwieweit wir jetzt eine Chance haben, dort zu digitalisieren. Deshalb nochmal zu der Kernfrage zurück, ohne Geld nichts los. Da war ursprünglich in der Machbarkeitsstudie, die dem Bundestag zur Verfügung gestellt worden ist, vom Fraunhofer-Institut von 30 Millionen die Rede. Dann war von 10 Millionen die Rede. Jetzt haben Sie die ersten Erfahrungen. Was glauben Sie denn, an welche Summen wir in der Politik denken sollten? Ich bin auch im Kulturausschuss. Und das Zweite, was ich in dem Zusammenhang fragen wollte, DFG ist ja sozusagen jetzt auch zwar hilfreich, aber eigentlich nicht originär dafür zuständig. Wo sehen Sie denn da jetzt gewisse Grenzen, was die Umsetzung anbetrifft? Und im Ausschuss wurde damals von einem Masterplan gesprochen, von einer Institution, die das also auch tatsächlich noch stärker koordinieren sollte, und von einer Digitalisierungsstrategie. Wie stehen Sie denn zu diesen Dingen jetzt mit den Erfahrungen, die Sie bereits gesammelt haben?
Vielleicht sage ich erst mal was dazu, um mit dem Geld anzufangen. Natürlich, ich meine 30 Millionen, das ist so eine Zahl, wenn wir das hätten, wäre es natürlich großartig. Ne? Dann könnte man natürlich in großen Schritten vorangehen. Dass es vielleicht nicht ganz realistisch ist, angesichts der Schuldenbremse, die auf uns zukommt und so weiter, ist uns, glaube ich, allen klar. Ich würde mich schon freuen, und ich glaube, meine Kollegen sehen das ganz ähnlich aus dem Kompetenznetzwerk, wenn Bund und Länder gemeinsam wirklich das als Aufgabe erkennen würden und dann, ich will das keinen Betrag hier nennen, aber einfach, dass diese Aufgabe wirklich angehen und etwas beginnen. Ja? Und ich meine, dass man da in ein paar Millionen denken muss im Jahr, ich glaube, das ist völlig klar. Und man kann vielleicht mal das Vergleich nehmen, ich weiß es im Einzelnen nicht, was die DFG jährlich an Digitalisierungsmitteln bereitstellt, aber das wäre es 15 Millionen. Aber das ist schon so eine Zahl, das wäre natürlich nicht schlecht. Man muss aber dazu sagen, vor 2 oder 3 Jahren hat der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy großmundig die 750 Millionen, die für Digitalisierung französischen Kulturguts bereitgestellt wird, eben verkündet. Und ich hatte vor 2 Jahren, war das meine Diskussion zu dem Thema im Deutschen Historischen Institut in Paris. Und da war der Generaldirektor der französischen Nationalbibliothek, Nationalarchiv und so weiter da. Und ich habe die hinterher gefragt, na sag mal, wie ist denn das jetzt? Kommt denn von dem Geld an? Die haben also nur die Augen gerollt und gesagt, das ist eine politische Zahl. Aber dennoch, Frankreich steht nicht schlecht, hat es als nationale Aufgabe erkannt. Und auch wenn das nicht die 750 Millionen werden, ich weiß es nicht, was im Einzelnen jährlich bereitgestellt wird. Und ich glaube, das ist das, was es in Deutschland wirklich braucht, dass man es als nationale Aufgabe erkennt und das, was möglich ist, tut vom Bereitstellen der finanziellen Mittel. Und das andere, ich sagte schon, wir sind dabei jetzt, was die Digitalisierungsstrategie und Prioritätensetzung betrifft, dass es eben spartenbezogen, ausgehend vom Kompetenznetzwerk, läuft ja die Diskussion bereits. Wir reden über den Aufbau von Clearingstellen, was ja ganz wichtig ist, in die einzelnen Sparten hinein. In diese Richtung muss es laufen. Und von dem nationalen Masterplan, diese Idee, ich hatte das damals bei meinem ersten Auftritt im Ausschuss ausgesagt, fanden nicht alle so toll, weil dann gleich wieder die Länder und so weiter. Das National lassen wir jetzt mal weg. Aber es heißt ja letztlich nur, dass wir uns gemeinsam Bund und Ländereinrichtungen wirklich klar werden müssen, dass aus dem, was die einzelnen Sparten entwickeln, etwas Gesamtes werden muss.
Vielleicht, jetzt ist gerade Frau Professor Grütters gerade raus, noch andere Verpflichtungen, sonst hätte ich noch, ich bringe es aber trotzdem, ihr Zitat nämlich mal. Sie ist mal von der Zeitung Cicero gefragt worden, eben, stammt da selbst aus dem Kulturbereich auch mal, ist dann gefragt worden, ob das eben so ist, dass die Kultur im politischen Bereich unter den die Kategorie Gedöns fällt. Das ist ja das berühmte Wort. Und da hat sie dann gesagt, hier einen Haushalt kann man nicht, Frau Grütters hat das dann hier gesagt, einen Haushalt kann man nicht auf Kosten der Kultur sanieren. Ja, das ist doch eigentlich, wäre doch ein schönes Motto eben auch. Vielleicht, ich denke, das ist ja auch eine Frage so des Bewusstseins in der politischen Entscheidung eben ist, wie ich Prioritäten setze, ganz klar. Und ein möglicher Ansatz, um auf den Goethe nochmal zurückzukommen, ist ja eben der, dass ich da einen immateriellen Vorteil habe, der sich letztlich dann auch wieder materiell auswirken kann. Und die zweite Idee ist ja, dass ich sogar möglicherweise einen direkten materiellen Vorteil habe, wenn ich eben Geschäftsideen oder Ansätze finde, die zum Beispiel dann auch an die DDB andocken könnten. Auch sowas ist ja angedacht. Ist das schon irgendwie konkret sichtbar, dass da vielleicht irgendwelche Ideen oder irgendwelche Firmen schon mit den Hufen scharren? Wissen Sie da irgendwas?
Gut, wir haben natürlich ein Verwaltungskonzept, hat schon der Vorstand der DDB in Auftrag gegeben. Und nicht umsonst sitzt Herr Frenz hier, weil das Bildarchiv Breuscher Kulturbesitz ist ja ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Und vielleicht ergänzt Herr Frenz, welche Chancen wir da sehen. Wir haben ja ein erstes Gespräch, ein paar Gespräche jetzt mit ihm geführt, sozusagen.
Also es wird sich nicht alles vermarkten lassen, was man da auf der Plattform hat, aber das, was herausragend ist und was Unikat-Charakter hat, da ergeben sich gute Chancen. Also wir als Bildagentur der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vertreten alle Einrichtungen der Stiftung und darüber hinaus etwa 100 weitere Kultureinrichtungen aus dem In- und Ausland, Kunstmuseen vor allem, aber auch die Bayerische Staatsbibliothek ist auch dabei. Und über diesen Lizenzhandel machen wir Umsätze schon in Millionenhöhe zurzeit. Also da ist ohne Zweifel ein erhebliches Potenzial, erstmal in der Vergabe von Lizenzrechten, aber auch in anderen interessanten neuen Geschäftsmodellen für den Tourismusbereich oder für Spielebereich oder für Kooperationen mit Schulbuchverlagen etc. Da gibt es auch schon eine ganz spannende Studie von einer Firma ÖPP Deutschland AG, heißen die. Die haben eine ganze Reihe Geschäftsmodelle aufgeführt. Also wenn die DDB erstmal ein großes Potenzial an unikaten Inhalten hat, also wo sie dann auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat und wo die Qualität der Digitalisate auch stimmt, dann sind auch ganz erhebliche Vermarktungspotenziale in hoher Millionenhöhe gegeben.
Also auch auf der Seite der Argumentation gibt es durchaus Punkte, wo die DDB sagen kann, ja, auch ökonomisch kann das funktionieren oder kann es Aspekte, Entwicklungen, Spin-offs geben, die eben dann auch wieder direkt einen Effekt haben oder eine positive Rückkopplung, die sich auch in der Kasse auszahlt.
Also für die kommerziellen Nutzer ist es ein enormer Vorteil, dass es eine zentrale Plattform gibt. Also solange das dezentral ist und man muss, wer weiß wo, überall die Dinge bestellen und dann hat man mit Leuten zu tun, die ansonsten mit diesem kommerziellen Betrieb gar nichts zu tun haben, das ist viel zu zeitaufwendig für Medien. Also wenn ich von kommerziellen Nutzern spreche, spreche ich von Zeitungen, Zeitschriften, Buchverlagen, Fernsehsender, alle möglichen Herstellern von anderen Produkten, für die sie Filme, Bilder, Audiomaterial und sowas brauchen. Wenn das an einer zentralen Stelle gebündelt ist, ist das für die kommerziellen Nutzer von ganz großer also ein ganz großer Servicevorteil, dass sie da Zeit gewinnen. Und für die Kultureinrichtungen, gerade für die Kleinen, ist es enorm wichtig, auf so einer zentralen Plattform zu sein, weil sie da zum ersten Mal sichtbar werden. Plötzlich entdeckt einer, ach Gott, da gibt's ja in Museum so und so oder in Archiv so und so oder in der Bibliothek, da gibt's ja auch noch interessante Bestände, von denen ich gar nichts gewusst habe. Das Tolle ist ja wirklich, dass über so eine zentrale Plattform irgendwann mal diese Inhalte von 30.000 Kultureinrichtungen recherchierbar sind, die bisher dann immer nur jeweils vor Ort von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr zugänglich waren. Also das ist eine ganz neue Qualität, die sich da ergibt.
Vielleicht kann man da auch noch anschließen, war ja gerade die Frage gewesen hier von einer Vertreterin auch einer kleinen Institution. Es ist ja auch so geplant, ja, dass praktisch im Regelfall ja die Digitalisate bei den Institutionen bleiben, dass aber durchaus bei kleineren Einrichtungen eben die Möglichkeit besteht, eben die Digitalisate eben tatsächlich dann auch zentral eben abzuliefern oder vorzuhalten, dann letztlich beim FITZ zum Beispiel. Ne? Hier noch eine Wortmeldung. Ja, bitte.
Mein Name ist Ullmann vom Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages. Ich würde gerne mal über Nachhaltigkeit sprechen. Also wenn man über Digitalisierung spricht, spricht man zwangsläufig auch irgendwann über Migration oder Emulation, über die Langzeiterhaltung. Also wir investieren jetzt ganz viel Geld, um die Sachen zu digitalisieren. Gibt es schon Strategien, Überlegungen, auch Gelder, die da vorgesehen sind, für die Langzeiterhaltung dieser Daten, die wir da jetzt massenhaft erzeugen?
Wer möchte das beantworten? Da gibt es ja das Nestor-Kompetenznetzwerk zum Beispiel, oder?
Also ich glaube, Sie sprechen einen schwierigen Punkt an, weil das wird häufig übersehen, dass natürlich, wenn wir einmal digitalisieren, dass wir dauernd immer weiter umdigitalisieren müssen, weil die Technik geht voran. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Wir sehen es auch beispielsweise im ganzen Filmbereich derzeit. Wenn wir das einmal digitalisiert haben, was passiert dann eigentlich? Da müssen wir noch dran arbeiten. Also das wie die Langzeitarchivierung, und das Schwierige ist ja eigentlich, dass wir derzeit, so ist jedenfalls meine Kenntnis, keine gesicherte Form haben, wie man eine Langzeitdigitalisierung macht. Also das Problem ist eigentlich, dass die Forschung noch nicht so weit ist, uns ein Prinzip zu geben, wie wir tatsächlich eine Langzeitarchivierung über einen längeren Zeitraum machen. Kurzfristig ja, deshalb digitalisieren wir immer um. Aber was wir eigentlich ja mal brauchten, ist eine Langzeitarchivierung. Nehmen Sie den Film beispielsweise. Die 35mm-Rolle, die hält nach, so sagen die Archivare, 50 bis 100 Jahre. So. Das Digitalisat, was jetzt überall entsteht im Film, weil wir haben ja nicht mehr die Rolle, hält sich so lange gar nicht. Jetzt wird das abgeliefert. Jetzt müssen wir überlegen, wie kann man das eigentlich langzeitarchivieren. Und da ist es so, dass weder in Deutschland noch in Europa derzeit die Methode der Langzeitarchivierung wirklich feststeht. Es gibt keinen Standard, einen gesicherten. Und daran ist tatsächlich noch viel dran zu tun. Das ist auch eine Forschungsaufgabe, vor der wir noch stehen. Und wir werden uns das wahrscheinlich erstmal immer wieder behelfen müssen, kurzfristig um zu digitalisieren, aber die richtige Langzeitarchivierung, da fehlt eigentlich noch das Forschungs-Know-how.
Und wer macht die Umdigitalisierung dann?
Das müssen nach jetzigem Prinzip natürlich die Einrichtungen erstmal selber machen im Moment. Ja, ja. Genau wie Sie es ja auch machen in Ihrer Einrichtung, Deutscher Bundestag.
Ja, vielleicht, wir haben schon, die Zeit ist sehr weit fortgeschritten. Ich mache aufmerksam, dass wir gleich draußen auch noch kleine Speisen und kleine Getränke haben, auch noch die Beteiligten da sind, noch für weitere Fragen oder kleinere Gespräche. Aber ich habe hier noch eine Wortmeldung. Wir wollen es ja nicht abwürgen, solange noch Interesse besteht hier. Nein, das soll nur die Perspektive eröffnen, dass wir noch mehr Möglichkeiten gleich haben.
Ja, eine Frage, die ich gerne noch stellen würde, weil Sie den Bereich islamische Kunst angesprochen haben. Ich möchte jetzt auch nicht die Frage stellen, inwiefern und in welchem Umfang der Islam zu Deutschland gehört, aber ich bin mir doch sicher, dass mit Digitalisierung von Kultur wir auch eine Institution mit in den Blick nehmen dürften, die Kunstschätze hat, die nicht im Museum sind. Und das sind die Kirchen in Deutschland. Inwiefern sind die denn auch im Blick? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich eine Gemeinde, ein Kirchenvorstand das überhaupt leisten kann, geschweige denn auf die Idee käme, beispielsweise Kunstwerke, die sich im Besitz einer Kirche befinden, digitalisieren zu lassen. Also gibt es da schon Anknüpfungspunkte? Müsste man dort vielleicht nochmal schauen, dass man jetzt gerade in der Lutherdekade zumindest die Protestanten mal mit einfängt, wo man sagt, da könnte man was tun?
Ja.
Also das darf ich
gleich beantworten, weil meine Abteilung auch für die Reformation 2017 zuständig ist. Ja, wir machen Digitalisierungsprojekte für Reformation in der Forschungsbibliothek Gotha, im Hauptstaatsarchiv Weimar und wollen verschiedene Bestände auch länderübergreifend in Wittenberg und so weiter zusammenführen und auch der Bund beteiligt sich dran. Also das ist ein Schwerpunkt. Natürlich können Kirchen Anträge stellen. Sie sind natürlich Kirchenkulturträger, ein ganz großer in Deutschland. Und wir werden natürlich auch bedeutende Werke mit digitalisieren und mit präsentieren.
Und ergänzen vielleicht, dass die Denkmalpflege im Kompetenznetzwerk auch vertreten ist. Also das ist auch von der Seite her durchaus, nicht nur von den Trägern, sondern durchaus auch von der Denkmalpflege durchaus im Blick.
Ja, also auch in der Fläche wird digitalisiert, auch dann in Kirchen oder so weiter. Wobei vielleicht auch die Frage noch hinterher ist, ob das dann auch Möglichkeiten gibt, solche Sachen auch noch in 3D zu erfassen. Das ist auch noch vielleicht so abschließend von mir noch so eine Sache, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass man sehr gut eben oder sehr mit sehr viel Nutzen eben tatsächlich dann auch solche aufwendigen Digitalisierungen machen sollte. Weil ich glaube, wenn man einen Webkatalog durchblättert, und da also nach einer halben Stunde die Seiten umgeschlagen hat, dass man dann relativ ermüdet ist und dass möglicherweise dann so die Präsentation in der auch vertrauten Art und Weise, dass die dann ganz hilfreich wäre. Aber es ist natürlich dann sehr aufwendig, ist ganz klar. Und das würde halt weit darüber hinausgehen, was jetzt meinetwegen von Google als reine Panorama-Ansicht da abgeliefert wird. Also das ist vielleicht nochmal eine Perspektive, die dann auch nochmal erprobt werden müsste, wie man sowas machen kann. Also wie man dann vielleicht von der 3D-Darstellung, die intuitiv erfassbar ist, dann wieder zu einer Einzeldarstellung übergeht und so. Aber das ist vielleicht noch Zukunftsmusik. Dann würde ich sagen, es war eine sehr interessante Diskussion, glaube ich. Wir haben alle gesehen, wir sind in einem spannenden Prozess noch mittendrin. Ich bin selbst auch sehr gespannt, mit dem Thema jetzt beschäftigt habe und dann auch natürlich als Pressevertreter sehr gespannt, wenn die DDB dann online gehen wird. Und da werde ich natürlich auch dazu beitragen, dass es dann schön belastet wird, das System, ganz klar, wie meine Kollegen auch. Aber ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass das funktionieren wird und dass wir da in absehbarer Zeit Schritt für Schritt dann eben die Fortschritte dann auch sehen werden. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Und wie gesagt, draußen ist noch für das leibliche Wohl gesorgt, was jetzt schon ein bisschen warten musste so lange. Und alle Beteiligten sind auch dabei, können noch angesprochen werden und insofern auch vielleicht noch weitere Aspekte dann, die Ihnen auf dem Herzen liegen. Dann danke ich erstmal recht herzlich und Ihnen noch einen schönen Abend.